Platz 14 ist es am Ende geworden für den ersten FC Köln mit 32 Punkten. Das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite gar nicht so gut. Wir wollen jetzt irgendwie herausdestillieren, wie diese Saison zu sehen ist. Und das tun wir mit einem alten Bekannten. Eike Klapper ist mal wieder hier vom legendären Gutsport-Podcast. Ich freue mich extrem und ich würde sagen, wir legen los.
Der Rasenfunk Royal.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung, dass der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr den Rasenfunk hört. Und ich freue mich sehr, Eike Klapper mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Servus, Eike.
Hi, Max. Ich freue mich auch sehr.
Bist du bereit dafür wieder? War das nicht das letzte Mal so, dass du, nachdem du hier im Royal warst, 2022, dass du dann auf einer Taufe darauf angesprochen wurdest? Habe ich mir das richtig gemerkt?
Da fragst du mich was. Absehbar jetzt keine Taufen vor mir, aber eine Hochzeit. Ja, mal schauen, was der Sommer so bringt, aber bin ich auf jeden Fall darauf vorbereitet.
Also sollte das so richtig sein, wenn ich mir das richtig gemerkt habe und die entsprechende Person immer noch den Rasenfunk hören, dann möchte ich herzlich grüßen und danken an dieser Stelle und sie ist hiermit verpflichtet, sich wieder bei dir zu melden, dass das Gedächtnis aufgefrischt wird. Wie geht's dir? Wie geht's dir mit dem FC?
Du, mir geht's gut. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass du an mich gedacht hast und bin auch sehr gerne mit dabei und hatte jetzt ja ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Eigentlich geht's mir gut mit dem FC, muss ich sagen. Also du hast es angedeutet vorhin, Platz 14 und wir werden jetzt einiges besprechen, was passiert in der Saison. Aber ich finde, als Aufsteiger, als FC-Fan muss man erstmal zufrieden sein, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben und den auch einigermaßen souverän, finde ich. Von daher, glaube, es geht mir ganz gut.
Und glaubst du, dass du da, für wie viele Prozent des FC-Umfelds bist du da repräsentativ?
Ja, das ist das Problem, Max. Aber da werden wir auch noch drüber sprechen. Ich glaube, ich spreche da eher so für 20% oder so. Es ist schon so, dass die letzten beiden Spiele jetzt, also nachdem der Klassenerhalt feststand, doch für sehr viel Unzufriedenheit auch nochmal gesorgt hat im Umfeld. Auch die Trainer Entscheidung wurde jetzt nicht von jedem mitgetragen. Eines Auftreten der Mannschaft zum Schluss, das war schon nochmal eine bittere Note, aber wir beiden besprechen ja heute die ganze Saison und es war klassisch FC mit vielen Aufs und auch vielen Ups. Und von daher würde ich sagen, vielleicht liegt das auch in meinem fortgeschrittenen Alter mittlerweile, dass man ein bisschen entspannter wird, aber im Endeffekt, wir wollten eine Klassenerhalt schaffen, wir haben eine Klassenerhalt geschafft, gut ist, noch eine Saison, erste Liga, ich bin zufrieden.
Das ist sehr schön, dass du gleich diesen ausgeruhten Blick hast, denn genau den brauchen wir auch. Also mit den 32 Punkten, die der FC am Ende gesammelt hat, wäre man in 7 der letzten 10 Saisons mindestens in der Relegation gelandet. Man muss allerdings auch sagen, wenn man nach etwas tiefer gehenden Statistiken geht, also zum Beispiel Expected Points, also eben Expected Goals versus Expected Goals des Gegners, dann wäre man bei 41 Punkten easy im Mittelfeld gelandet. Und ich weiß, wir werden heute auch noch über Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Das ist nämlich das Interessante beim FC. Vom Ergebnis her ist es auf jeden Fall ein Erfolg, weil man hat den Klassenerhalt geschafft und ist damit ein weiteres Jahr in der ersten Liga. Aber eben das mit den Punkten kann man nicht wegdiskutieren. 32 sind wirklich nicht viele Punkte, ganz weit weg von den magischen 40, die es früher mal gab, die man immer erreichen wollte. Aber wenn ich eben auf Statistiken gucke, wie die Expected Goals oder die Expected Goals ergänzt, dann liegt der FC da immer im Mittelfeld auf Rang 8 bei den Expected Goals und bei denen des Gegners auf Rang 11. Und das korrespondiert, glaube ich, auch schon mit dem ersten Aspekt, den du mitgebracht hast. Der heißt, Geld schießt Tore, zumindest genug für den Klassenerhalt. Wollen wir über eure Offensive sprechen?
Ich glaube, wir wollen über die ganze Mannschaft sprechen und meine Idee hinter diesem Claim ist so ein bisschen, dass wir vor der Saison natürlich einen krassen Umbruch hatten. Wir sind ja aufgestiegen mit einer Mannschaft und wenn du es dir anguckst über die Saison, hast du eigentlich 3 Spieler gehabt, die dann irgendwie noch eine Rolle gespielt haben mit Schwebe, Hübers und Martel. Und die anderen Spieler, die kamen halt nochmal so rein. Und deswegen ist mein Pitch eher zu sagen, Kessler hat Geld in die Hand genommen. Und das Geld hat genug Tore geschossen, um den Klassenerhalt zu erreichen. Also jetzt mal ganz losgelöst von der Trainerdiskussion, glaube ich, dass wir einen Kader auf dem Platz hatten, der genau die Qualität hatte, die man brauchte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Nicht mehr und nicht weniger. Und Das ist natürlich ein bisschen jetzt mal wieder eine neue Situation beim FC gewesen, weil wir ja die Transfersperre hatten und lange nicht mehr investiert haben. Aber ich habe es mal aufgeschrieben oder ich habe eine kleine Übersicht gemacht, wie ich die Mannschaft über die Saison gesehen habe. Und im Endeffekt wird dann dabei auch herauskommen, dass ich eigentlich mit den Neuzugängen zufrieden war. Und wenn du die Minute hast, würde ich jetzt einfach mal von hinten durchgehen.
Gerne.
Schwebe war seine erste Saison als Kapitän, solider Rückhalt, wird mir im FC-Umfeld meistens ein bisschen zu sehr gehypt. Ich glaube, er ist ein durchschnittlich guter Bundesliga-Torwart, aber auch nicht mehr. Ich glaube, die Statistiken sprechen das auch so. Abwehr war eine große Baustelle in der Innenverteidigung, teilweise selbst verursacht durch Herrn Kwasniok und seinen vielen Wechseln, aber auch durch die Verletzung halt. Schmid ziemlich früh verletzt, Fübers, ja, das war eine Katastrophe, dass er sich gegen Dortmund verletzt hat. Und da hat es lange gedauert, bis man da in der Innenverteidigung ein Duo gefunden hat, das dann zum Ende der Saison einigermaßen stabil war mit Schenk und Simpson Poussey. Mhm. Auf den Außen zwei Neuzugänge, wie keiner kannte vorher, mit Lund und Sebulonsson. Sie haben eigentlich fast jedes Spiel gemacht und eine ordentliche Bundesliga-Level gebracht. Von daher, das war gut. Mittelfeld, Kaminski, du wirst es in der nächsten Stunde noch hören, absolute Weltklasse. Ich habe mich sehr verliebt diese Saison. Egal, wo er gespielt hat, Kwasniok hat ihn auch gerne falsch eingesetzt, aber er hat immer Leistung gebracht. Aber er war auch der Einzige, der immer Leistung gebracht hat. Das war das Problem auf der Doppelsechs. Martell hat in meinen Augen die schlechteste Saison beim FC gespielt. Wir können auch gleich nochmal drüber sprechen, was das jetzt bedeutet, dass er geht. Hm. Aber er hat immer gespielt und die Frage war halt immer so ein bisschen, wer neben ihm spielt. Kraus hat teilweise ganz gut gespielt. Johannesson war am Anfang sehr gut, dann stark abgebaut, zum Schluss wieder ein bisschen gefangen. Kraus, Verletzungsprobleme, auch das andere gute Spiel. Und dann auf den Außen mit Meinert, Thielmann, auch Waldschmidt, die haben alle zwar in der zweiten Liga irgendwie Stamm gespielt, die sind halt nochmal reingekommen, hatten auch mal einen Impact, mal auch nicht. Castromontes, der Einzige, der, finde ich, immer eine gute Leistung gemacht hat, wenn er denn spielen konnte, hatte aber auch Verletzungsprobleme.
Ja.
Und dann um das abzurunden vorne, ist eigentlich das Paradestück dieses FCs gewesen mit Ragnar Ache, der sich in der Saison auch an die erste Liga gewöhnt hat und dann auch wirklich teilweise krassen Impact hatte. Said Elmala muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, beziehungsweise können wir heute ganz viel drüber sprechen, über diesen feinen jungen Kerl. Und dann auch Marius Bülter, der, glaube ich, einfach die Erwartung erfüllt hat, die wir an ihn hatten. Und so würde ich sagen, wenn du dir anguckst, wen Kessler da geholt hat, würde ich schon sagen, dass Geld halt so viele Tore schießt, dass der Klassenerhalt halt funktioniert. Weil im Endeffekt haben wir den Klassenerhalt dann nicht mit dem Trainer geholt, den wir am Anfang hatten, sondern mit einem anderen Trainer. Und wir haben keine überragende Saison gespielt, aber wir haben eine Saison gespielt, wie du ja selber gesagt hast, wo es dann am Ende reicht. Und natürlich ist die Dynamik in der Saison immer so, mal reicht 32, mal reichen 35, das hängt dann auch ein bisschen von den anderen ab. Aber du kennst ja die psychischen Spielchen, die dann im Abstiegskampf da passieren.
Mhm. Und letztlich zählt da wirklich nur die Tabelle. Aber jetzt, nachdem du das so durchgegangen bist, ich glaube, man könnte da so im Detail, kannst du da drüber diskutieren. Also Lund zum Beispiel auf den Außen hat nicht immer gute Spiele gemacht. Da sind wir jetzt einfach so drüber gegangen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das jetzt auch nicht so sein muss, dass man da nochmal so tief reingeht, weil das dann letztlich auch so subjektiv ist, wie man die einzelnen Spieler gesehen hat. Aber was mich dann interessieren würde, wenn du eben ja den richtigen Punkt machst, dass es vor allem Thomas Kesslers Verdienst ist und eben das Ergebnis der Transfers, dass man in der Liga geblieben ist. Wie sehr glaubst du denn, musste dafür der FC ins Risiko gehen? Denn durch die Transfersperre wurde man ein bisschen dazu gezwungen, sich wirtschaftlich zu gesunden. Es sieht auch besser aus. Also bei der letzten JHV, da wurde noch gesagt, oder Mitgliederversammlung ist richtig, dass in der letzten Saison, da wurden zum letzten Mal quasi Sponsoring-Erlöse erlöst, die aber eigentlich schon verkauft waren. Das heißt, es bessert sich jetzt auch langsam beim FC. Aber trotzdem ist man ja immer noch ein Verein, der sehr genau aufs Geld gucken muss. Also wie groß, glaubst du, war das Risiko, jetzt dann hier wirklich auch Geld in die Hand zu nehmen?
Ich glaube, man hat das schon bewusst gemacht. Also man hat auf jeden Fall Risiko in wie heißt das? Man hat Risiko in Anspruch genommen oder wie man die Formulierung ist.
In Kauf genommen.
Risiko in Kauf genommen. Auch aus dem Grund, woher man kam. Und unter Keller haben wir uns ja mussten wir uns ja gesund sparen und das hat, glaube ich, auch echt wehgetan und ging auch an die Substanz. Es gab wahrscheinlich keinen anderen Weg, obwohl das natürlich auch immer eine Debatte ist. Jetzt mal die Transfersperre außen vor. War er da zu risikoavers und hätte man vielleicht irgendwie den Abstieg verhindern können oder nicht? Egal, du kommst jetzt wieder aus der zweiten Liga und du musst was tun mit dem Kader. Und das denke ich schon, dass das Kessler war, der das gesehen hat, dass einfach viele Spieler zwar eine Qualität haben, aber vielleicht nicht die Qualität, die wir brauchen, um in der ersten Liga zu bleiben. Und was ich sehr spannend fand, und das habe ich für den nächsten Punkt vorbereitet, lieber Max, ist, dass wir haben ja nur wenige wirklich gekauft. Also wir haben viel Spieler ausgeliehen mit Kaufoptionen, was ein super Konstrukt ist für einen Verein in unserer Situation, wo jetzt auch zum Schluss Spekulation war, Vandenberg habe ich vergessen bei Innenverteidigung, weil er ja auch, das war eigentlich unser Königstransfer, da war sehr viel verletzt. Und jetzt habe ich neulich irgendwo gelesen, dass er die letzten Spiele vielleicht auch deshalb draußen saß, weil in diesem Leihvertrag halt eine oder in dem Kaufvertrag irgendeine Formulierung drin ist, dass abhängig von wie vielen Spielen er macht, wir noch Zuschlag zahlen müssen. Ja, also das, da war schon, glaube ich, die haben da schon gerechnet. Also die haben da schon gesehen, wie viele Euro haben wir auf dem Konto und wie passt das rein. Wir sprechen gleich über den Umbruch jetzt im Sommer und da haben wir vielleicht eine finanziell andere Situation haben. Aber generell war das schon ein bewusstes Risiko, um halt die Klasse zu erhalten, weil das Wichtigste ist, in der Klasse zu bleiben. Also die Fernsehgelder, die Sponsorengelder, das, was wir fürs Stadion zahlen, alles weitere, das ist einfach wie Tag und Nacht und das weiß auch jeder in Köln. Wir sind jetzt oft genug abgestiegen. Du musst in der ersten Saison, wo du runtergehst, wieder hochgehen, weil sonst wird's finanziell, geht's wirklich an die Substanz und deswegen hat man jetzt auch verhindern wollen, dass man direkt wieder runtergeht. Von daher hat man das Risiko in Kauf genommen und es ging sicher aus.
Und wie groß würdest du sagen, war dann das Risiko auf Lukas Kwasniok als Trainer zu setzen? Weil letztlich ist das ja auch eine teure Transferentscheidung. Man vergisst das immer so ein bisschen, aber Trainer kosten Gehalt und dann Abfindung. Beziehungsweise jetzt läuft das Gehalt erstmal weiter. Ja, vielen Dank.
Ja, der hat sicherlich den FC angefeuert in den letzten Spieltagen, damit er weiter sein Geld kriegt. Ja. Aber vielleicht holt der Karlsruhe SC ihn ja bald und dann hat sich das auch erledigt. Ich glaube, dass du als FC Köln, wenn du die Chance hast, so einen Trainer zu holen, die auch wahrnehmen musst, der hat ja in Paderborn erfolgreiche Arbeit geleistet. Im Nachhinein sind wir alle schlauer. Vielleicht war Köln eine Nummer zu groß für ihn. Vielleicht war die Bundesliga eine Nummer zu groß für ihn. Es hat auf jeden Fall einiges nicht gepasst. Aber am Anfang war der Hype auch da. Also am Anfang war er ja auch beliebt in Köln und die ersten Spieltage, wo wir, weiß nicht genau, 7 Punkte aus 3 Spielen holen oder so. Da gab es keinen Zweifel an Trainer. Es hat sich dann leider eine sehr schlechte Richtung entwickelt. Und das ist jetzt vielleicht auch Lesson learned für Kessler. Aber ich glaube, in der Situation, wo viele im Umfeld ja auch gefordert haben, dass Funkel jetzt bitte eine Festanstellung kriegt, nachdem er den Aufstieg geschafft hat, da war es mir schon lieber, dass wir jemand Neues mit einem neuen Konzept reinholen und das mal ausprobieren. Und ich glaube, auf die lange Sicht ist das beim FC sowieso immer so, dass du gucken musst, wie lange funktioniert ein Trainer. Also manchmal hast du Glück und so ein Peter Stöger bleibt halt 5 Jahre, aber das ist eher die Ausnahme bei uns. Von da war das Risiko, glaube ich, okay, ihn zu holen. Es wird jetzt sehr spannend auf der Trainerposition, was die nächsten Tage und Wochen bringen und da wird man auch sehr viel drüber lernen, wie Thomas Kessler, glaube ich, diese Trainerrolle im Verein sieht. Und ich glaube, meine persönliche Beobachtung ist, ich glaube, er sieht sie als eher austauschbar an. Also ich glaube, er hat verstanden, dass man das Konstrukt im Verein so aufbauen muss, dass ein Trainer funktioniert für eine Zeit und da muss man auch reagieren können. Mhm. Und das hat er ja selber bewiesen auch.
Wenn du dann halt auch in der Lage bist, entsprechend zu reagieren, also da musst du nur nach Frankfurt gucken in der Saison, da siehst du, die haben auch versucht, genau das zu erfüllen, du kannst trotzdem noch daneben liegen. Aber woran glaubst du denn, ist jetzt im Nachhinein Lukas Kwasniok gescheitert beim FC?
Also zum Thema Frankfurt, ich weiß, wir reden über den FC, aber ich hätte sehr viele Fragen an Markus Krösche. Woran ist er gescheitert? Zum einen hat er, glaube ich, irgendwann den Kader verloren. Das hat man ja schon zum Ende der Hinrunde gemerkt, so dass er, also dann muss die Stimmung im Wintertrainingslager auch richtig schlecht gewesen sein. Und dann mit der Suspendierung von Kainz und Waldschmidt, die jetzt wirklich keine Querköpfe sind. Also vorhin Florian Kainz nicht, der jetzt nach 7,5 Jahren als verdienter FC-Spieler, der immer den Verein im Blick hatte, der nicht umsonst ein Best Buddy von Jonas Hector ist. Also wenn man sich mit dem, also wenn der irgendwas anspricht und der Trainer kommt nicht klar, dann sehe ich das eher beim Trainer. Fußballerisch, was am Anfang funktioniert hat, wurde dann zu viel Harakiri. Also er hat immer, im Nachhinein ist das einfach zu sagen, dass er immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen hat, aber er hat nie die Ruhe in die Mannschaft reingebracht, dass du irgendwie vielleicht eine eingespielte Elf hast, so 12, 13, sondern immer wieder mit Wechseln dafür gesorgt, auch Unruhe gesorgt. Wahrscheinlich wollte er den Konkurrenzkampf anheizen, aber hat genau das Gegenteil damit erreicht. Wie er mit El Malo umgegangen ist, das spricht jetzt auch nicht für ihn als Trainer, das habe ich mir auch für später aufgeschrieben, da können wir auch kurz jetzt drüber sprechen. Du hast so ein Megatalent in deinen Reihen, ja, und das musst du ja als Trainer erkennen. Und du musst auch, natürlich musst du die Saison sehen, du musst die Mannschaft sehen. Und ich habe El Malo auch live im Stadion gesehen, wo du es ja nochmal besser siehst, auch in der Hinrunde, dass er einfach nicht wusste, was er zu tun hat in der Defensive. Also er hat auch nicht mehr nach hinten zurückgearbeitet, aber das ist auch eine Frage des Trainers, ja. Also du musst ja mit dem Jungen kommunizieren und sagen, das ist deine Rolle. Und wenn du schon mit Ragnar Ache jemanden hast, der aus Kaiserslautern kommt und sagt, Kaiserslautern muss ich nie nach hinten arbeiten, ich muss das jetzt neu lernen. Du kannst halt in der Bundesliga nicht zwei Spieler haben, die vorne stehen bleiben. Aber das ist nicht die Schuld eines 18-, 90-jährigen Elmaler. Das muss der Trainer doch sehen. Und dann auf der gleichen Seite siehst du das Talent, das er hat. Und ich glaube, das ist dann wirklich, weiß nicht, ob das sein Ego war, also Quassenjungs jetzt, oder was dazwischen gegangen ist. Aber diese Debatte, die hat ihn, glaube ich, dann überfordert auch. Ja, also alle haben immer gesagt, warum lässt er ihn nicht spielen? Und dann hat er sich so selbst gerechtfertigt in die Situation und ohne es zu erklären, ohne wirklich Lösungen anzubieten. Und ich habe kurz in eure Award-Show reingehört und Tobi Escher hat das ja auch gesagt. Quassenjungs hat es immer geschafft, die besten Spieler erstmal von der Bank zu lassen. Was nicht ganz stimmt, weil Kaminski hat immer gespielt, aber bei El Malo ist es auf jeden Fall so. Und ich glaube, diese ganze El Malo-Debatte hat Quassenjörg auch nicht geholfen. Dann gibt es sehr viele unschöne Geschichten rund um den Verein, um ihn. Da weiß man auch immer nicht, ob das jetzt Gerüchte sind, die gestreut wurden, absichtlich gestreut wurden, ihm zu schaden und so. Das hat zu viel feiert, etc. Du kannst dich an den Banner der Fans erinnern gegen ihn. Also er hat irgendwann Mannschaft verloren, die Fans verloren und dann ist es in so einer Stadt wie Köln, wo dann jeden Tag irgendwie drei Zeitungen über den FC berichten, das ist auch schwer dann. Und, ja.
Ein bisschen hatte das so Züge von Dennis Undorf, Julian Nagelsmann-Debatte, dass irgendwann Lukas Kwasniok auf so einem Standpunkt beharrt hat, der sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich über Sportliche definiert hat, sondern einfach, weil er schon genervt war von der Diskussion. Aber das finde ich dann nämlich eine interessante Frage, weil das ist das, was viele FC-Fans manchmal als Verteidigung ins Feld führen, manchmal aber auch offensiv ins Feld führen, dass eben das Medienumfeld in Köln ein anderes ist. Würdest du auch sagen, dass muss man da Lukas Kwasniok jetzt nochmal positiv anrechnen, dass es eben nicht einfach ist, FC-Trainer zu sein in diesem Medienumfeld? Oder ist das eher so ein Argument, was man halt heranzieht, weil es nicht komplett falsch ist? Aber man kann ja auch sagen, hey, er hatte vorher auch schon Pressetermine, der sitzt ja nicht zum ersten Mal auf einem Podium. Und wenn du Erstligatrainer sein möchtest, musst du das ja auch kommunikativ sein.
Ja, absolut. Und wir haben ja sogar den direkten Vergleich. Ich meine, Steffen Baumgart ist auch aus Paderborn nach Köln gekommen und der konnte damit umgehen. Ja, und die haben charakterlich schon irgendwo Ähnlichkeiten und auch die Story ist irgendwie da, aber Steffen Baumgart hat natürlich auch sehr hoch Fußball gespielt selber, aber der hat ein ganz anderes Verständnis, wie er mit dieser Medien- und Partystadt Köln umgegangen ist, wie Lukas Kwasniok. Und ich glaube, dass wenn du es nett formulieren willst für Herrn Kwasniok, dann kann man es ihm positiv anrechnen. Auf der anderen Seite musst du ja auch mal dich vorher informieren. Also wenn du diesen Job kriegst, und also es gilt ja für beide Seiten. Der Verein musste sich mit der Personalie Kwasniok auseinandersetzen. Und das haben wir auch, und Kessler hat das ja auch in Interviews gesagt, dass er ihn auf alle Sachen angesprochen hat, auch die Negativschlagzeilen, mit denen er mal aufgefallen ist. Aber auch als Lukas Kwasniok kannst du ja nicht einfach blind in dieses Abenteuer FC Köln reingehen. Es ist halt eine Millionenstadt, es ist eine Medienstadt, es ist Karneval, es ist halt nicht Paderborn, und da weiß ich nicht, inwieweit er sich darauf vorbereitet hat. Und ein Aspekt, der irgendwie, glaube ich, fast allen Fans komisch aufgestoßen ist, dass er sich dann wirklich mit dem Trikot an die Seitenlinie stellt, das war so ein bisschen, sorry, aber aber das darauf haben wir jetzt nicht gewartet. Also das konnte ich nicht nachvollziehen.
Ja, vielleicht ist er so ein Beispiel für so eine neue Generation an Trainern, die tatsächlich die Öffentlichkeitsarbeit als Teil ihres Jobs verstehen und mitdenken und dann aber nicht ganz so geschickt darin sind, mit der Öffentlichkeit in Anführungszeichen zu spielen. Also es fällt mir schon auf, dass es Trainer gibt, die wollen Talking Points setzen und die wollen manchmal auch Reizpunkte setzen, die wollen manchmal aber auch so Zitate liefern, mit denen du weißt, dass du jetzt dann quasi in der Zeitung landest. Gerade wenn du was über die Fans sagst oder über die Stadt, in der du wohnst, oder in dem Fall ist es dann, dass du dann natürlich den Karneval entsprechend auch ja mit feiern musst und eben auch mystifizieren musst, so wie es eben in der Stadt auch der Fall ist. Und da hatte ich den Eindruck, dass Lukas Kwasniok von Beginn an immer so 5% daneben lag. Es war so genau so, dass man es ihm nicht komplett abgenommen hat. Und das hat schon begonnen, bevor die Medien richtig kritisch mit ihm umgegangen sind. Ich fand, das erste Mal, wo ich da aufgehorcht habe, war, als er im Trainingslager gesagt hat, ja, also im Grunde hat er hier die Hälfte des Teams hat kein Erstliganiveau oder so. Also ich paraphrasiere jetzt sehr ungenau, aber das war die erste Aussage, wo ich glaube, er wollte öffentlich einen Punkt machen. Keiner hatte ihn so in dieser Schärfe gefragt und er hat den Punkt gemacht, aber er war so genau knapp daneben, sodass ich mir gedacht habe, komisch. Und so zog sich das dann durch und wurde dann irgendwann immer schlimmer und schlimmer.
Ja, und er hat halt auch keinen, der ihm irgendwie da wieder rausgeholfen hat. Also ich kenne sein Umfeld nicht, ich weiß nicht, ob du als Trainer überhaupt so einen Berater hast, aber wir alle haben ja irgendwie unsere Bezugspersonen im Leben und da hätte ja auch mal jemand sagen können, hier, Lukas, pass auf, vielleicht mal 2 Schritte zurück und so. Und ich erinnere mich auch an seine letzte Pressekonferenz, bevor er dann freigestellt wurde, wo er sich dann einfach nochmal so richtig selbst gerechtfertigt hat, dass keiner heißer ist auf diesen Job als er selbst und so. Und da merkst du auch, wie alleine er dann wahrscheinlich war in der Situation. Und das war ein schleichender Prozess. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf unser Gespräch und auch ein bisschen im Rasenfunkforum gelesen. Und da war das Argument, man hätte ihn auch von Vereinsseite schützen müssen. Das weiß ich. Also ja, kann man als Argument ins Feld führen, aber wir werden auch über Thomas Kessler sprechen hier. Ich glaube, dass es also in jedem Bundesliga-Verein, aber beim FC nochmal mehr, auch so um Politik geht, um Vereinspolitik geht, um deine eigene Stellung, deine eigene Position, dass du immer ganz genau aufpassen musst, wie lange schützt du jemanden, wie lange stellst du dich vor jemanden und was ist eigentlich dein eigener Weg da drin. Und wenn wir jetzt dann auch auf René Wagner zu sprechen kommen, den Kessler ja im Sommer zurückgeholt hat, da war ja schon unter der Baumgart bei uns und du weißt, du hast ihn in der Hinterhand, dann musst du dich vielleicht nicht vor einen Trainer stellen, der Sachen sagt, die du auch gar nicht selbst für richtig hältst. Und ich glaube, dadurch hat er sich dann sehr schnell auch, aber es heißt sehr schnell, im Laufe der Saison einfach, ja, wir sind ja in einem Fußball-Podcast ins Abseits gestellt.
Sehr schön. Also erstmal, ich möchte mich entschuldigen für die Bohrgeräusche im Hintergrund. Pünktlich zur Aufnahme hat der Nachbar angefangen. Kann ich jetzt aber leider auch nicht verändern, aber ich werde versuchen, es rauszufiltern. Damit sind wir ja schon bei René Wagner gelandet. Ich muss zugeben, das hier ist so mit eine der heißesten Royal-Aufnahmen, weil wir nehmen jetzt am Montagnachmittag auf und veröffentlicht wird alles in der Nacht auf Mittwoch. Bis dahin könnte eine Entscheidung gefallen sein, was den Trainer angeht. Wie blickst du denn auf das, was René Wagner dann gemacht hat? Und auf die Rolle von Thomas Kessler letztlich auch.
Ja, wie viel Zeit haben wir? 3 Stunden? Also, um das zu strukturieren, ja, es ist wirklich eine sehr spannende Zeit jetzt. Und ich habe vor unserer Aufnahme gerade noch mal eine, ich habe keine Eilnachrichten vom Express, aber ich habe es trotzdem bei Express.de gelesen. Und die sind ja leider immer sehr gut informiert. Die haben Pro und Contra gemacht und das eine Pro ist, dass Kessler wohl intern sehr stark für ihn wirkt und ihn auch schon sehr lange begleitet, also ihn natürlich kennt aus der Baumgart-Zeit, dafür gefordert hat, dass er zurückkommt zum FC. Von daher spricht er viel, dass Kessler sich dafür einsetzt, dass er bleibt. Keine Ahnung, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ist das alles Murks, wenn ihr uns hört, aber das ist, glaube ich, der Stand der Dinge. Inhaltlich kann man auch wieder 2 Lager. Also ich muss sagen, ich bin nicht beeindruckt. Er hat das geschafft, was man erwartet hat, er hat den Klassenerhalt geschafft, er hat mehr Ruhe in die Mannschaft reingebracht, wir haben eine andere Art von Fußball gespielt, ruhiger, nicht so hektisch wie bei Kwasniok, aber auch nicht souverän. Also ich hatte schon auch den Eindruck teilweise, den Punkt in Frankfurt hätten wir mit Kwasniok vielleicht auch geholt, den Punkt auf Pauli hätten wir vielleicht mit Kwasniok auch geholt. So, es war jetzt nicht die spielerische Verbesserung oder irgendeine Dimension, wo man sagt, okay, das war jetzt der René Wagner-Impact. Auf der anderen Seite hatte er natürlich kaum Zeit. Also er hatte keine Vorbereitung, er hatte keine Zeit, die Spieler wirklich jetzt nochmal auf was ganz Neues einzuschwören, sondern musste halt an Rädchen drehen, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Und das hat er erreicht. Als Person macht er auf mich einen sehr guten Eindruck. Er ist sehr ruhig, er ist halt nicht dieser Überkommunikator. Er versucht, das Fußballerische in den Vordergrund zu stellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen unentschlossen, weil diese letzten beiden Spiele gegen Hoffenheim und Bayern, die haben doch echt einen bitteren Nachgeschmack so. Auch wenn ich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich gehöre zu dem Lager der 20% und wie viele es sind, die mit der Saison zufrieden sind. Aber du kannst nicht gegen Heidenheim 3-1 zu Hause verlieren. Also nicht in der Art und Weise. Und vor allen Dingen nicht, wenn die Spieler wissen, der Trainer spielt um neuen Vertrag. Ja, also wenn er wirklich diesen Impact hatte bei den Spielern oder so ein toller Trainer ist, da muss da ein bisschen was anderes kommen. Von daher ist es eine Glaskugel. Ich hoffe, dass es am Ende des Tages Kesslers Entscheidung ist, ob wir mit ihm weitermachen, mit Wagner. Und dazu werde ich auch noch mehr sagen später, warum ich das hoffe, dass Kessler jetzt die volle Macht hat. Ist nicht einfach.
Aber es ist ja auch die Frage, weil du jetzt drauf abgespielt hast, ja, klar, das Team hat jetzt nicht unbedingt gezeigt, hey, wir stehen voll hinter, egal was Rene Wagner eigentlich steht, für welche Art von Fußball, für welche Art von Trainingsansprache. Andererseits würde ich aber jetzt auch dann ins Feld führen, also zum einen, dass halt der Moment, in dem du was erreicht hast, rechnerisch, das ist halt auch immer so, oft kann das ein Knackpunkt in der Saison sein und es ist, glaube ich, dann schwerer, nochmal alles reinzuwerfen, wenn du halt gegen das eine Team spielst, das gerade die Aufholjagd des Jahrtausends startet und dann aber knapp scheitern wird, aber bei dir eben noch nicht. Ja, und dann spielst du halt auswärts beim FC Bayern, die das letzte Heimspiel haben. Also ich verstehe total den Frust von FC-Fans, aber da kann ich dir aus der Liga zwei Hände voll Teams nennen, die auch Probleme gehabt hätten. Deswegen, eigentlich kann man diese Spiele nicht bewerten. Plus als drittes noch, ich würde eigentlich auch gerne René Wagner Fußball mit Ragnar Ache sehen. Denn ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass du den FC-Kader dir anguckst und Ache nicht spielt, sondern eigentlich ist da wahrscheinlich sogar ein Fixpunkt deiner Überlegung.
Ja, wie viele Stunden haben wir Zeit, darüber zu sprechen? Weil es sind super richtige Punkte, die du ansprichst. Und tendenziell bin ich auch eher in dem Lager, das du beschrieben hast. Die letzten zwei Spiele sind eigentlich egal. Wir haben eine Klassenerhalt geschafft. Trotzdem ist so eine Situation, wo nicht klar ist, wie geht's weiter mit dem Trainer und auch den Aussagen von Kessler, ja, und auch von Wagner, ist gut aus, vielleicht können wir halt was verkünden, keine Ahnung, das ist ja schon irgendwie eine sehr komische Situation. Und ja, der FC, das Anspruchsdenken beim FC, da wurden schon viele Bücher drüber geschrieben, beziehungsweise werde ich dir jetzt auch noch ein Buch dazu gleich aufsagen. Das ist nicht so einfach. Aber inhaltlich, also das, was auf dem Platz passiert ist, das war vielleicht ein Müh besser oder eine Nuance besser, ja. Also es gab schon eine andere Stabilität und du hast gesehen, die Spieler versuchen das umzusetzen, was er ihnen mitgegeben hat. Also einen ganz anderen Fußball zu spielen als quasi noch vorher. Aber so richtig überzeugend, also das, was du ja oft bei einem Trainerwechsel hast, wo ein neuer Trainer kommt und dann diesen Impuls gibt und du sagst, okay, jetzt verlieren wir erstmal 3-5 Spiele nicht, weil die brennen für diese Idee. Das gab's halt bei Wagner leider nicht. So, und das ist die Frage, schafft er das jetzt, wenn er jetzt einen ganzen Sommer Vorbereitung kriegt und wahrscheinlich einen ziemlich neuen Kader kriegt, schafft er es dann oder nicht? Und das ist, glaube ich, die grundlegende Frage, die Kessler und das Präsidium und der Vorstand sich jetzt quasi stellen müssen.
Das ist halt das Interessante bei diesen sich lange anbahnenden Trainerwechseln, dass man dann auch als neutraler Beobachter fast ein bisschen enttäuscht ist, wenn sich eigentlich fast nichts ändert an zum Beispiel der Startaufstellung. Weil du willst eigentlich andere Spieler sehen und letztlich war es ja so, auswärts bei der Eintracht hatte sich kaum was verändert, dann allerdings mit sehr guten Wechseln aus dem 0-2 noch ein 2-2 gemacht und dann hinten raus war es total wild, dieses Spiel. Aber das ist eben wirklich der Knackpunkt.
Ja, also Startaufstellung, ich glaube auch, dass, also wir haben über den Kader schon ein bisschen gesprochen, der hat sich auch mehr oder weniger, also hätte sich eigentlich theoretisch mehr oder weniger von selbst aufgestellt, auch wenn Herr Kwasniok das teilweise anders gesehen hat. Da warte ich jetzt, also klar, was er aber wiederum gut gemacht hat, Wagner, ist, dass er immer da klar gesagt hat, deine Rolle ist vorne, du spielst im Sturm, gut, Ache verletzt sich dann auch, dann war es sowieso, stellt sich von selbst auf, aber er hat ihn nicht irgendwie wie Quasi auch gesagt, okay, jetzt spielst du mal rechten Flügel oder mal vorne drin oder, also klare Rollendefinition für ihn und auch für Kaminski, der immer offensives Mittelfeld gespielt hat, also fast immer nur auf der 10, da wo er halt auch am stärksten ist. Das würde ich schon wieder positiv bewerten, ja. In der Innenverteidigung hat es Quasi auch dann ja auch irgendwann geschafft, auf Simpson, Fusay und Schenk zu vertrauen. Hm. Das hat Wagner angefasst gegen Frankfurt. Also wir haben am Anfang mit Dreierkette bzw. Fünferkette gespielt, wo Thielmann dann rechts total überfordert war, das sehe ich noch vor mir. Und dann hat er aber Wagner hat's gesehen, hat gesagt, okay, wir stellen um, Viererkette, zweite Halbzeit, du hast es gerade angesprochen, wir kommen zurück und dann ist halt der Glaube der Mannschaft auch zurückgekommen und trotzdem war es halt auch ein schlagbares Frankfurt. Ich meine, wir machen jetzt keine Frankfurt-Episode raus, aber wie gesagt, ich glaube, den Punkt hat man mit Kwasniok auch geholt und den Punkt auf Pauli hat man mit Kwasniok auch geholt.
Aber weißt du, was interessant ist, gerade im Vergleich zu Eintracht Frankfurt? Eintracht Frankfurt hatte ja auch einen erfolglosen Trainerwechsel hinter sich. Du hast Toppmöller gegen Riera getauscht, nichts wurde langfristig gesehen besser. Und dort war aber dann die Reaktion, dass jetzt viel mehr die Spieler in der Verantwortung stehen. Also auch in der öffentlichen Debatte geht es viel mehr darum, ja, offenbar sind hier einfach viele Spieler mit dabei, die können das nicht. Und natürlich wird Markus Krösche gerade kritisiert für diese Entscheidung des Trainerwechsels. Bei Köln nehme ich das noch nicht so wahr, dass die Spieler wirklich in die Pflicht genommen werden. Oder ist mir da was entgangen?
Nee, das nimmst du richtig wahr. Und ich sehe auch nicht, warum die Spieler groß in die Pflicht genommen werden müssen. Weil ich glaube, weil die Dynamik ja beim FC eine ganz andere ist. Also Markus Krösche, wir würden alle gerne wissen, was ihn da geritten hat. Ich meine, er wird sich auch vorher informiert haben. Und klar hat er Erfolg, ich glaube, in Slowenien oder wo Riera vorher war. Mhm. Aber diese Kessler-Wagner-Geschichte, die geht ja anscheinend 3, 4, 5 Jahre zurück. Also der war ja ganz, das ist ja ganz klar, warum der ihn dann da auch sehen wollte. Und deswegen ist das, glaube ich, der Fokus eher jetzt auf die Dynamik. Hat Wagner das Zeug dazu? Und was ist Kesslers Entscheidung? Weil bei den Spielern von der Leistung, also der individuellen Leistung, war jetzt nicht der große Unterschied zwischen den Kwasniok-Spielen und den Wagner-Spielen. Das habe ich jetzt nicht absichtlich gesagt, Wagner-Spiele, aber, aber deswegen, glaube ich, ist die Kritik da. Und außerdem hat der FC eigentlich nicht enttäuscht. Ja, wir haben Klassenerhalt geschafft. Also Frankfurt hat mit dem Kader schon enttäuscht mit dem Ergebnis.
Ja gut, aber wenn die in den letzten zwei Spielen so spielen, wie sie spielen, dann ist es zwar richtig mal zu sagen, hey, bei Union zum Beispiel gab es diesen Dreierwechsel und danach war es schlechter. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, da kann man René Wagner fragen, warum haben sie das gemacht oder würden sie es im Nachhinein nochmal genauso machen oder was hat sich denn da eigentlich verändert? Aber es sind ja auch die Spieler, die reinkommen, wo man sagen muss, ey, was ist denn da los, dass du Einwechselspieler bist bei einer 2-0-Führung und dann einfach so die Aktivität gegen den Ball nachlässt, wie es eben gegen Union der Fall war und dann musste ja trotzdem noch einiges zusammen ankommen, Grüße an Christopher Trimmel und den Einwurf und so weiter und so fort, dass dann dieses Spiel trotzdem noch nicht gewonnen wurde. Also ich verstehe das total, dass viel über René Wagner und Thomas Kessler gesprochen wird, werden wir ja auch noch viel drüber sprechen, aber ein bisschen schnell kommen mir da manche Spieler schon aus der Verantwortung. Du sagst mal ebenso nonchalant weg, ja, Erik Martel hat eigentlich so mit seiner schlechten Saison gerade bei uns gespielt. Der Typ hat 10 gelbe Karten und eine rote gesehen in diesem Jahr. Also, und ich kann noch weitere Statistiken zitieren, die jetzt nicht so toll aussehen für einzelne Spieler. Ich mache es jetzt nicht, weil das bringt jetzt auch niemanden weiter. Aber ich finde das einfach interessant, weil wenn du mir nur den Kader gezeigt hättest und bei der Saisonvorschau hatte ich ja genau diese Aufgabe. Guck dir den Kader an, überlege dir, wie läuft's in der ersten Liga und dann sag, wo der FC landet. Und jetzt habe ich natürlich total daneben gelegen, weil ich habe den FC auf 18 getippt, aber ich bin da nicht aus bösem Willen hingekommen, sondern weil ich mir den Kader angeguckt habe, ganz viele Spieler davon nicht bewerten konnte, ehrlicherweise, weil ich sie nicht spielen habe sehen und dann dachte, okay, ehrlich gesagt sieht mir das bei denen, die ich kenne, dünn aus und da müssen quasi schon alle Transfers funktionieren. Wie oft haben Transfers so funktioniert beim FC in der Vergangenheit? Und dann kamen noch ein paar andere Dinge dazu und dann wurde es halt die von mir auch völlig falsch gewählte Platzierung. Aber den Kader hätte ich nicht als stark eingeschätzt.
Ja, das ist natürlich diese tendenziöse Berichterstattung über den ersten FC Köln.
Klar, ich wollte natürlich Auflage machen damit, das weiß ja jeder. Weil dann spenden die Leute, wenn man ihnen sagt, dass ihr Verein schlecht ist.
Ja, bei Erik Martel möchte ich, ja, ich meine, ich wünsche dem Jungen alles Gute. Es waren 4 gute Jahre und er hat auch den wichtigen Kopfball da zum Aufstieg gemacht. Du hast recht, es ist müßig, jetzt über einzelne Spieler und deren Leistung herzuziehen, sozusagen. Das wollte ich so ein bisschen mit dem ersten Punkt machen. Der Kader war halt genau gut genug, um Klassenerhalt zu schaffen und halt auch nicht mehr. Und diese Debatte über den Dreierwechsel bei Union, Also Degaard auch, schönen Gruß an unseren Fanclub hier in Brüssel, nicht schlechter wie die Anderlechter, da ist es auch hochgekocht. Also ja, und ich habe echt gedacht, Leute, ich meine, wer saß denn noch auf der Bank? Ja, also es, klar, du hast recht, die haben dann das Abwehrverhalten eingestellt. Auf der anderen Seite, nach dem Spiel gegen Bremen war ich, glaube ich, allen klar, wir steigen nicht ab. Und im Endeffekt war ein Punkt in Berlin dann irgendwie auch gut genug. So, also es kommt dann ja auch dazu. Und also all diese Faktoren, Wagner, du hast kein 18-Mann-Kader, sondern eher ein 13-Mann-Kader, 12-Mann-Kader. Die Dynamik, du führst 2-0, da bist du sicher durch, aber eigentlich weißt du irgendwie auch einen Punkt ziemlich sicher. Da würde ich das Argument anführen, was du angeführt hast, dass man zu Hause halt gegen Heidenheim verliert. Dann holt man halt nur den einen Punkt in Berlin, und richtig unzufrieden war nach dem Spiel dann auch keiner. Ja, ich kann deine Frage nicht abschließend beantworten, warum die Spieler da nicht so im Kreuzfeuer sind. Vielleicht ist es, weil das individuell andere Themen gibt um den FC, oder weil es halt nicht der eine Spieler ist. Obwohl ich ganz ehrlich das auch bei Frankfurt nicht so wahrnehme. Ich finde, bei Frankfurt ist es so offensichtlich, dass der Trainer sich da auch, also eigentlich ab Tag 1 vergaloppiert hat. Und es ist einfach schade, dass wir nur 20% von Albert gesehen haben.
Sagt Albert über Albert Riera. Das ist ja das Schönste, wenn Menschen in der dritten Person über sich sprechen. Aber dann lass doch mal zu dem Punkt kommen, den du eigentlich schon längst gemacht haben wolltest. Nämlich, nach dem Umbruch ist vor dem Umbruch. Es wird schon wieder ein heißer Transfersommer. Was ist damit gemeint?
Also, lieber Max, was haben folgende Vereine gemeinsam? Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, Brøndby IFF, Union Saint-Gilloise, TSG 1899 Hoffenheim, FSV 1905, Valencia CF, Hannover 96, FC Bayern München, 2. VfL Wolfsburg, Manchester City U21 und Palermo FC.
Das ist eine wunderschöne Frage, die aus dem Gut Sport Podcast hätte kommen können. Ich bin völlig blank. Also sie stehen bei dir in deinem Sendungsdokument. Das haben sie gerade gemeinsam.
Das sind alles Vereine, von denen wir einen Spieler geholt haben, vor der Saison oder während der Saison.
Stimmt. Ach Mensch, da hätte ich ja eigentlich drauf kommen müssen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer.
Ja, aber wie divers ist das denn? Also, und es gibt ja auch diese Berichte, ich weiß nicht, also dass wir da Advanced Metrics oder wie auch immer das heißt, beim FC jetzt vermehrt benutzt werden und dass man so gezielt Spieler gescoutet hat. Aber dafür, dass du eigentlich aus so einem Potpourri von Vereinen irgendwelche Spieler holst und kein Totalausfall dabei war, das spricht schon irgendwie den Transfersommer. Das war der letzte Transfersommer. Wir kommen gleich dazu, warum dieser Sommer auch wieder heiß wird auf dem Transfermarkt. Aber einmal letzter Transfersommer zusammengefasst. Kaminski, ich habe es vorhin schon gesagt, absolute Weltklasse, Weltklasse-Transfer. Ich liebe diesen Jungen. Also der jedes Spiel 90 Minuten Vollgas, technisch stark, mit dem Blick für den Mitspieler. Also wenn man sich einen Spieler schnitzen könnte, also ganz, ganz toll. Und man muss sich halt auch wirklich fragen, was Wolfsburg da gemacht hat, 2-3 Jahre lang. Also die haben ja auch erkannt, dass er was kann. Aber,
ja, aber was ist denn das für eine Sendung, wo wir die ganze Zeit über Eintracht Frankfurt und jetzt in den VfL Wolfsburg reden? Also
cool, ich hab mir vorgenommen, alle 18 Vereine durchzugehen. Ja, und dann wir haben es vorhin angesprochen, Lund und Sebo Lonsson, für mich total okay als Außenspieler. Ache hatte nicht so einfach einen Start, aber dann absolut sich etabliert in der ersten Liga. Bülter hat das gebracht, was man erwartet hat, und nicht mehr. Simpson Poussey zauberst du aus dem Hut im Winter, spielt sofort Stamm, muss man quasi auch einen Vorwurf machen, dass er ihn vielleicht zu viel spielen lässt am Anfang und sich dann gleich verletzt, weil er es einfach nicht gewohnt ist, 3 Spiele in Folge zu machen. Cenk kommt aus Valencia, hat eine schwere Hinrunde, etabliert sich dann aber auch aufgrund der Verletzung absolut als zweiter Innenverteidiger. Wird sehr spannend zu sehen, wie das weitergeht. Johannessen hat mir kurz gesagt, guten Start. Kraus, wenn er fit war, gute Spiele gemacht. Castro Montes, auch wenn er fit war, gutes Spiel gemacht. Also alles gut. Na klar, Ron-Robert Zieler haben wir auch geholt. Der muss jetzt nicht so oft spielen. Und den Chavez von Bayerns Zweiter, der hat auch noch ein paar Minuten gespielt. Aber alles in allem muss man sagen, das Risiko, was du vorhin angesprochen hast, hat sich ausgezahlt. Es war ein guter Transfersommer. Aber der nächste wird noch genauso. Bei den meisten Spielern, über die wir gesprochen haben, Vandenberg habe ich schon wieder vergessen, aber das ist auch offensichtlich, dass er ihn vergessen, weil er hat einfach zu wenig gespielt.
Ja.
Also ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass Said El-Mala bei dem richtigen Angebot weg ist. Die Frage ist halt, ob das 40, 50 oder 60 Millionen sind. Die Frage ist auch, ob Julian ihn mit nach Amerika nimmt und er vielleicht da seinen Marktwert nochmal steigern kann. egal, aber das ist halt, du brauchst gar nicht mit dem Kopf zu schütteln. Das ist, der Donnerstag kommt noch früh genug. Aber das Thema ist, glaube ich, also auch wenn wir natürlich, wenn er natürlich einen Vertrag hat bis 2030 und keine Ausstiegsklausel, aber ich glaube, wir sind beide nicht naiv. Kaminski ist, das ist richtig bitter. Also den können wir ja natürlich, also kaufen wir jetzt ja, also war ausgeliehen, aber dann gibt es ja halt diese Kaufklausel, die wir auch, die Kessler dann nach dem Spiel gegen Pauli so ganz nebenbei im Interview gesagt hat, ja, die ziehen wir jetzt natürlich. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass über den Sommer da noch das eine oder andere Angebot reinkommt oder das eine oder andere Interesse. Zum Glück, ich habe sie natürlich unterstützt, die Polen, dass sie bei der WM mitspielen, aber tun sie jetzt nicht. Das heißt, er kann sich nicht nochmal auf Winterzahlen-Niveau präsentieren, aber ja, ich könnte den ganzen Tag Lobeshymnen über den Jungen singen und das werden auch viele andere Vereine beobachtet haben. Da ist dann die Frage, wo ist die Schmerzgrenze? Und da gibt es natürlich auch wieder zwei Lager. Baust du den Kader von nächsten Saison um ihn drum herum auf? Also sagen wir mal, die Elmaler-Millionen sind genug und Kaminski muss der zentrale Baustein sein. Oder legt man ihm keinen Stein im Weg und sagt, Junge, eigentlich musst du Champions League spielen jede Woche und also kannst du auch dann zu so einem Verein gehen. Da habe ich, weiß nicht, ob ich schon sagen will, ich habe schlaflose Nächte, aber ich viel drüber nachgedacht. Und da musste ich an den Satz meines guten Freundes und Podcast-Kumpan Steffen Meyer denken, der mir damals, was das journalistisch angeht, gesagt hat, die Regel ist kill your beauties. Ja, der schönste Satz in deinem Text, den magst du vielleicht lieben, aber um das Gesamtkonstrukt zu haben, musst du auch manchmal deine Beauties killen. Und ich will jetzt das nicht übersetzen. Also ich will das jetzt nicht
1:1. Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Und ich glaube, dass das die große Herausforderung sein wird für Kessler, wenn er sich den Kader anguckt und sagen kann, okay, ich kann jetzt nochmal 20 Millionen für Kaminski kriegen oder was auch immer, was der Wert ist. Und wie viele andere Spieler kann ich dadurch vielleicht auch wieder dieses Konstrukt Leihe-Kauf reinholen, um den Kader in der Breite zu stärken. Ja, das war ja einer unserer ersten Punkte heute, dass der Kader einfach in der Breite nicht da war. Mhm. Und das wird sehr spannend. Wenn er bleibt, hole ich mir ein Kaminski-Trikot, wenn nicht, dann nicht. Dann würde ich das, muss man halt sehen, was kommt. Cenk, Kraus, Simsepoussey, Lund, alle Leihspieler, ich glaube, wir ziehen bei allen die Klausel, so zumindest das, was ich jetzt gelesen habe, und ich glaube, es macht auch Sinn. Und dann muss Kessler halt gucken, was er mit den Elmaler-Millionen und vielleicht mit den Kaminski-Millionen anfängt. Und du hast eigentlich in jedem Bereich Baustellen. Also in der Abwehr, Torwart ausgeschlossen, Schwebe, alles gut. Abwehr, Innenverteidigung, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, musst du nicht unbedingt jemanden holen. Was Simsepoussey, was Cenk, die jetzt ein gutes Duo abgebildet haben. Schmied ist wieder fit. Hübers wird hoffentlich wieder fit. Und der Königstransfer von letztem Mal, Vandenberg, ist dann hoffentlich auch wieder fit. Da hast du eigentlich 5 Innenverteidiger. Lund, Sebolonsen hast du selber angesprochen. Ja, das ist okay für die erste Liga, aber wäre schön, wenn wir eine Konkurrenzsituation hätten, wo die sich auch eine richtige Herausforderung haben oder vielleicht, wo wir qualitativ noch mal ein bisschen höher gehen können. Aber die große Baustelle ist jetzt natürlich das Mittelfeld.
Ja.
Martell geht. Du hattest keinen richtigen zweiten Sechser, der sich reingespielt hat. Bei Johannesson habe ich die Hoffnung, dass er den Schritt machen kann. Husin Balic, glaube ich, das Thema ist leider durch. Ich glaube nicht, dass er wirklich Erstliga nochmal Stammspieler wird, obwohl er natürlich noch recht jung ist. Kraus, verletzungsanfällig. Du musst mindestens 2 Sechser, Achter, irgendwas, einer, der vielleicht ein bisschen offensiver, einer ein bisschen defensiver spielt, holen. Das ist die große Aufgabe. Wenn Kaminski geht, musst du auf jeden Fall 1 bis 2 Offensive holen. Und die Außen sind auch Baustellen. Also Lindenmeiner wird auch nicht schneller. Thielmann hatte auch nicht so eine super Saison. Bei dem hoffe ich halt immer noch, dass er sich wieder fängt. Castro Montes.
Ah, du bist wie gesagt, Lukas Kwasniuk. Der hat auch immer gehofft, dass er sich fängt. In jedem Spiel aufs Neue.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht Teil des Jan Thielmann Fanclubs. Aber er ist natürlich schon, Jan Uwe ist natürlich auch eine Legende beim FC und du weißt, dass bei uns beim FC da sowas auch wichtig ist. Und ich wünsche ihm halt auch, dass er einen guten Sommer hat und dann vielleicht nochmal angreift. Und Ache ist natürlich vorne gesetzt und Marius Bülter kann auch eine Saison Bundesliga spielen und das Elmaler-Loch muss man dann auch auffangen. So, das ist mein Schnelldurchlauf, wo ich die Baustellen sehe.
Aber glaubst du denn, dass sich etwas an der Spielanlage des FC ändern muss? Denn so wie es jetzt lief, war es gerade gut genug für die erste Liga, wobei man auch ein bisschen Pech hatte. Es hätte auch quasi locker gut genug für die erste Liga sein können. Das, also ich will es jetzt hier nicht schlechter reden, als es war. Aber wie Köln gespielt hat, war ja zum Beispiel sehr reaktiv. Also es gibt nur zwei Teams, die noch weniger aggressiv im Pressing waren als Köln. Das waren Heidenheim und St. Pauli. Man hat den dritthöchsten Passive per Defensive Action Wert der Liga. Man war dafür aber auch drittbestes Konterteam nach Leverkusen und Bayern gemeinsam mit dem HSV. Also genau dieser Ansatz. Wir warten eher auf den Gegner und dann kontern wir ihn aber aus. Der hat wunderbar funktioniert, weil man aber auch zum Beispiel Kaminski und Elmaler hatte. Man war gut, dass man schlechtestes Team bei Gegentoren nach Standards war, das sollte so oder so gefixt werden, da erzähle ich auch keinem FC-Fan etwas Neues und dass es ewig gedauert hat, bevor man dann endlich mal auch selber getroffen hat nach Standards, das auch. Aber das ist ja quasi ein sehr klares Profil, was ja korreliert mit, du hast vorne Ache als Zielspieler für lange Bälle und du hast Kaminski und Elmaler, die sackschnell sind und die einfach dann solche Konter auch überdurchschnittlich gut abschließen, das musst du erstmal hinbekommen. Sollte man jetzt quasi versuchen, bei diesem Ansatz zu bleiben und dann entsprechend dann auch Spieler zu scouten, die halt ein bisschen schlechter sind als Saad Elmaler und sollte er gehen, ein bisschen schlechter sind als Kaminski, weil das wirst du so schnell nicht wieder hinbekommen? Oder würdest du dir eigentlich jetzt erwarten, dass man im zweiten Erstligajahr sagt, ein paar Dinge müssen wir doch anpassen, weil man hat ja in der Saison eigentlich ganz gut gesehen, in welchen Spielen man gut mit dabei war und wann man aber auch an Grenzen gestoßen ist?
Also es hängt für mich sehr viel auch natürlich mit der Trainerfrage zusammen. Also es kommt so ein bisschen darauf an, was René Wagner sich vorstellt, wie er Fußball spielen will. Also ist das der Kader, wie er war, ist das, was er haben will? Mhm. Generell kann ich mich an gute Zeiten beim FC erinnern, wo wir das einfach auch immer so gemacht hatten, dass wir einen Zielspieler vorne haben mit Modest oder anderen und das einfach auch funktioniert hat. Die Frage ist, okay, Ache bleibt, ja, den hast du als Fixpunkt, aber findest du die Spieler, mit denen du, also was du ja selber gerade gesagt hast, kannst du es replizieren mit einem neuen Elmaler, einem neuen Kaminski. Und ich glaube, wir müssen einfach in der zweiten Saison in der Bundesliga auch variabler werden. Also jetzt mal egal, ob Wagner der Trainer ist oder jemand anders. Die defensive Stabilität ist, glaube ich, Nummer eins. Mhm. Und wir werden, glaube ich, nie... lass mich auch gerne überraschen, aber wir werden halt auch in der zweiten Saison der ersten Liga nicht in der Lage sein, Vereine einfach wegzudominieren. Das heißt, wir müssen unsere Chancen suchen. Und ich glaube, dass der Ansatz zu reagieren und dann Nagelstiche zu setzen kein schlechter ist, wenn du halt die defensive Stabilität hinkriegst. Und das war übrigens auch eine Sache, die mir eigentlich kontinuierlich über die Saison aufgefallen ist. Unser Torverhältnis war eigentlich immer besser als das der Vereine um uns herum. Also zum Schluss war es sogar der eine Extrapunkt, wo ich gesagt habe, der Klassenerhalt ist eh durch, weil die 10 Tore hört es jetzt nicht auf. Mhm. Von daher fände ich das jetzt nicht so schlimm, wenn wir das nächste Saison wieder so machen. Aber das ganze Konstrukt, also da bricht einfach unheimlich viel weg mit Martel als Fixpunkt und ja, mal sehen mit Elmaler und Kaminski, aber da brauchst du halt, ist die Frage, ob Johannesson dann diese Rolle übernehmen kann als Anker im Mittelfeld oder also wie genau die Dynamik der Mannschaft dann aussieht. Sehr schwere Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Ich glaube, wenn ich sie beantworten könnte, dann würde ich meinen CV auch an Thomas Kessler schicken und sagen, hier.
Na, beziehungsweise eigentlich müsste ja Thomas Kessler diese Frage beantworten. Und ich weiß, dass das so dass da FC-Fans noch so ein bisschen Christian Keller geschädigt sind, wenn man sowas sagt. Also deswegen sage ich jetzt nicht, man muss quasi unabhängig von der Trikotfarbe erkennen, wenn ein FC-Team spielt und Jugendteams bis Profis müssen alle gleich spielen und die Frauen auch noch und so weiter und so fort. Aber ein bisschen in die Richtung geht es ja eigentlich schon, dass der FC eine sportliche Identität braucht. Und das hast du ja letztlich auch gesagt, dass quasi die Struktur nicht vom Trainer abhängig sein sollte, weil das ist quasi die austauschbare Variable. Aber wir kommen zu Thomas Kessler noch. Deswegen glaube ich, können wir da dann auch nochmal drüber sprechen.
Vielleicht ein Punkt dazu. Da bin ich jetzt nicht genug im Thema drin, aber ich habe das halt ja gerade schon mal angesprochen, dass man mehr mit Advanced Metrics arbeitet und dementsprechend auch diese Spieler dann quer durch Europa zusammengestellt hat. Ich glaube, dass Kessler eher aus dieser Schiene kommt. Also, dass er sagt, dass er, was er auch selber als Spieler gesehen hat, du brauchst ein gewisses Level um irgendwie zu bestehen. Ja, ich möchte das jetzt nicht an einzelnen Werten festmachen oder was auch immer, aber ich glaube, dadurch, dass er so viele Spieler kommen und sehen hat, auch als Selbstspieler, glaube ich und hoffe es auch so ein bisschen, dass er mehr aus dieser Mentalität kommt. Du brauchst halt eine gewisse Art an Spielersubstanz und dann wird es schon, das ist die Basic, das ist die Basis für Erfolg. Und wie weit der Erfolg dann da ist, hängt natürlich viel auch im Umfeld, Trainer und anderen Sachen ab, die du nicht unbedingt kontrollieren kannst. Und ich glaube, dass seine Denke eher dahin kommt. Und wie du es auch sagst, er sagt ja nicht das Gleiche wie Keller. Alle müssen jetzt die gleiche Formation, den gleichen Sport spielen. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass er das nicht sieht. Und man muss ja auch sagen, dass wir eine sehr gute Jugendarbeit haben. Und da muss man halt auch mal gucken, wie man das vielleicht erfolgreicher in den Profikader einfließen lässt.
Das ist natürlich ein ganz wichtiger und richtiger Punkt. Also jetzt gerade auch, was waren es, die B-Union sind jetzt wieder ins Meisterschaftsfinale eingezogen,
ja,
glaube ich.
19, ja.
Also das läuft gut beim FC, ist aber halt auch schwierig, weil du dann gewisse Kaderpositionen bewusst etwas luftiger lassen musst. Ansonsten bekommen die Nyangs dieser Welt nicht ihre Spielminuten. Das ist so ein bisschen das SC Freiburg-Modell und der SC kann sich das halt leisten, weil er halt daneben Matthias Ginter hat. Das heißt, der SC Freiburg weiß ja gut, wir werden halt im schlimmsten Fall Zwölfter, dann können wir auch mal so einen Torhüter zum Beispiel einfach mal aufbauen ein Jahr lang, sollte es nicht funktionieren. Und dann mussten sie es gar nicht und dann sehen sie aus wie die Superhelden. Aber es, ja, was mich halt interessieren würde, aber das kannst du mir jetzt leider auch nicht beantworten, ist, auch bei Advanced Metrics muss ja Thomas Kessler mit seinem Team gewisse Filter einstellen und muss sagen, danach suchen wir. Wir suchen nach schnellen Spielern, nach Spielern, die sehr gut gegen den Ball arbeiten, nach Spielern XYZ. Und mich würde wirklich interessieren, welche Variablen hat er denn da, nach denen es geht? Aber ja, wir werden es dann aus den Transfers rauslesen müssen und können es dann noch beurteilen, glaube ich. Du hast noch einen sehr schönen Punkt mitgebracht und zwar heißt der spürbar anders oder nicht. Wir sind und bleiben das Real Madrid des Westens. Erstmal, welches Westen ist denn hier überhaupt gemeint?
Das ist ja, also wir waren ja wirklich mal das Real Madrid des Westens. In den 60er Jahren, wo der FC ja wirklich auch ganz vorne mit dabei war in Europa. Und damals wurde dieser Begriff Real Madrid des Westens erfunden oder geprägt. Das ist einfach, was man jedem immer wieder erklären muss, also jedem Nicht-FC-Fan erklären muss, was dieser Verein eigentlich ist und was er nicht ist. Und spürbar anders war ja dieser Claim, den Werder und Co. irgendwann mal durchgesetzt haben, der immer noch so ein bisschen im Verein ist. Und es ist nicht mein Lieblingsclaim, aber er trifft das halt schon. Wenn es dir, also die harten Fakten der letzten 25 Jahre, sind wir ein Fahrschulverein, der gerne in der zweiten Liga spielt. Wir hatten mal zwei Ausflüge nach Europa, aber eigentlich pendeln wir irgendwie immer durch die Gegend. Aber im Kopf spielen wir jede Saison um die Meisterschaft mit. Und das, du grinst nur noch, du lachst nicht mehr, weil du es wahrscheinlich schon so oft gehört hast. Aber das ist halt, also das ist der Anspruch in Köln und das ist natürlich alles unrealistisch. Das hat mit der kölschen Lebensart zu tun. Es gibt da ganz viele Faktoren und man könnte wahrscheinlich auch eine Doktorarbeit drüber schreiben. Aber wo wir vorhin drüber gesprochen haben, über dieses 3-1 gegen Heidenheim und wie die Menschen sich darüber aufregen. Ja, also in Heidenheim oder auch selbst in Freiburg oder 12 andere Bundesliga-Vereine, wenn die sagen, Mensch, die Jungs, die haben sich aber 32 Spieltage den Hintern aufgerissen, wir haben Klassenerhalt geschafft und das sei denn gegönnt, dann heute gegen die Heidenheimer nicht so schlimm. Und beim FC kommt gleich eine Debatte, dieser Verein hat keine Zukunft mehr, es ist immer das Gleiche und Strukturen müssen verändert werden und das ist halt, weil die Leute das tragen. Ja, sie haben diesen Anspruch an dem FC irgendwie, dass er larger than life ist und der FC ist halt auch einfach larger than life für viele Menschen. Mhm. Du musst dir einfach nur angucken, dass unsere U19 gegen Inter Mailand spielt und das ganze Stadion ist ausverkauft. Es gibt es halt nur in Köln. Und das ist in der Kombination von Medienstadt, von Karneval, kölschem Kulturgut, das ist so ein Anspruchsdenken, das es, glaube ich, so nicht nochmal gibt in der Bundesliga, weil es einfach nicht auf Fakten basiert, sondern weil es auf Gefühlen und Emotionen basiert. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz schwer ist, vor allen Dingen für Trainer und vielleicht auch für Geschäftsführer, die von außen kommen, zu verstehen. Für Spieler kommt es so ein bisschen drauf an. Ich glaube, für Spieler kann es ganz, ganz schön sein, in Köln zu spielen, weil es eine Stadt mit sehr viel schönen Sachen gibt, wo du dich als Spieler wohlfühlst, solange es gut geht und du nicht, wie damals auch schon passiert, auf dem Trainingsplatz verfolgt wirst. Ist es es ist ein toller Verein, wo du viel Aufmerksamkeit kriegst als Spieler. Aber das dafür, dass wir 14er geworden sind, ist diese FC-Bubble einfach viel, viel größer, als dass wir Bundesliga 14er geworden sind. Und ich habe diesen Punkt mit reingenommen, weil es auch vielleicht ein bisschen das erklärt, warum Kwasniok dann auch gescheitert ist, weil er vielleicht nicht davon ausgegangen ist, dass der FC wirklich so groß ist, zumindest in den Köpfen der Menschen. Ich habe den Punkt mit reingenommen, weil wir gleich nochmal auf Thomas Kessler zu sprechen kommen. Und weil es einfach eine Sache ist, die mir immer wieder als FC-Fan auffällt, dass bei uns einfach Dinge anders sind als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Bundesliga-Verein.
Und das heißt, dass aber dann letztlich auch ganz viele der Klischees wahr sind, weil das nehme ich immer wieder, bekomme ich das mit als jemand, der aus neutraler Perspektive an 34 Spieltagen seine Meinung zum FC sagt, dass du bekommst immer eine Rückmeldung. Also ich müsste jetzt quasi nur den Witz machen, ja gut, die träumen ja schon wieder alle vom Europapokal und ich wette mit dir, ich habe 3 E-Mails und im Forum ist auch schon die Diskussion am Laufen, dass das ja eigentlich gar nicht stimmt. Und gleichzeitig habe ich aber auch genügend Leute, die mir genau solche Nachrichten auch schreiben und die nach einem FC-Sieg schreiben, ja, jetzt du, da hast du auf 18 getippt und wir stürmen jetzt nach Europa. Original diese Instagram-Direct-Message hatte ich schon in meinem Postfach. Und gleichzeitig ist es so, allein dass jede Aussage über den FC auch eine Reaktion triggert, bestätigt ehrlicherweise deinen Punkt. Zumindest was quasi so die Emotionalität des Umfelds angeht, dass man bei vielen anderen kann ich Dinge sagen und das versendet sich so ein bisschen. Es gibt Vereine, Frankfurt, Stuttgart, der FC, Schalke, freue mich sehr, wenn die jetzt wieder erste Liga sind. Das wird auch mal anstrengend werden, liebe Leute, für alle Seiten. Der HSV ist auch ganz genauso. Da kriegst du immer eine Rückmeldung. Und vor allem, du hast es nie richtig gemacht. Du hast immer für irgendeine Seite, hast du keine Ahnung. Ist auch manchmal dann, ehrlich gesagt, ziemlich anstrengend, über den FC zu sprechen. Aber das heißt, du bist quasi Team, das sind keine Klischees, sondern so ist es einfach, dieses Selbstbewusstsein, das ist im FC im Moment und du musst es quasi nicht als Welle verstehen, die dich brechen kann, so wie Lukas Kwasniok, sondern du musst versuchen, sie zu reiten, so wie Thomas Kessler aktuell.
Wunderschön gesagt. Ja, oder so wie Peter Stöger sie geritten hat oder sich halt zu verändern. Mhm. Und ich bin, ja, du hast es wirklich gut zusammengefasst und ich glaube auch, dass es diese anderen Stimmen gibt beim FC, die sagen, ja, das stimmt ja gar nicht, dass wir mal von Europa. Also nach dem Bremen-Spiel in der WhatsApp-Gruppe, wo ich drin war, haben alle durchgerechnet, wie viele Punkte es jetzt noch theoretisch bis zum Conference Cup sind. Ja, also du hast gerade in Klassenerhalt geschafft, noch nicht mal richtig. Und aber ich muss sagen, es war auch schön in London und in Borisov und wo wir waren. Ja, also das ist halt schon FC, also immer himmelhoch jauchzen, uns zu Tode betrübt. Das ist ja auch ein bisschen das Kölsche. So, das ist beim FC in der Tat so. Und deswegen, ja, der Punkt von vorhin, ich weiß nicht, inwieweit Lukas Kwasniok darauf vorbereitet war, wie weit man darauf vorbereitet sein kann. Es ist unglaublich, was dieser Verein für eine Bedeutung hat, für die Stadt, für die Region. Also du sagst ja, man sagt ja immer Karneval, Dom und FC und vielleicht auch in anderen Reihenfolge. Und wenn dieser Verein langfristig Erfolg haben will, musst du damit irgendwie umgehen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie das Patentrezept dafür habe, ob man das jetzt, wenn es man sollte auf keinen Fall all-in gehen, aber man darf sich auch nicht gegen wehren. Du musst das halt irgendwie, dieses Konstrukt FC, was im Kopf der Menschen oder auch den Herzen der Menschen existiert, das gewinnbringend einbauen. Und das ist, glaube ich, sehr komplex. Und da musst du entweder Glück haben und die richtigen Worte treffen oder vielleicht kulturell so anders sein, dass sich das überhaupt nicht beeinflusst. Jetzt gerne nochmal wieder Beispiel Peter Stöger, wo der einfach aus einer anderen Welt kommt und hat mich auch mit seinem Wiener Schmarrn und darüber gelacht hat. Aber wir hatten auch schon mal einen ostfriesischen Trainer, das hat gar nicht funktioniert. Also das ist halt, also es gibt zu viel Kölsch und zu wenig Kölsch, it's a very fine line sozusagen. Mhm.
Ja, interessant, weil ich habe deine Punkte gelesen und dachte mir so, reden wir jetzt über die Präsidentschaftswahl, als da um Real Madrid des Westens ging, aber ich glaube, das ist nicht das große Thema. Was aber auf jeden Fall schon mehrfach jetzt ein Thema war und ist Thomas Kessler. Du hast als Aspekt mitgebracht, gib Thomas, du wolltest noch was einfügen, Entschuldigung?
Ja, weil die Präsidentschaftswahl gesagt hast, das finde ich auch ein gutes Beispiel. Wir haben ja ein sehr partizipativer Verein und hatten ja auch Präsidentschaftswahlen letztes Jahr und du hattest 3 Teams. Und das eine Team wurde von der FC-Ikone himself, Lukas Podolski, unterstützt. Hat als einziges Team eine Frau aufgestellt, was natürlich zu begrüßen war, ehemalige FC-Spielerin. Und die haben es medial viel besser gemacht. Fand ich, also kam viel besser rüber. Trotzdem hat eine ganz andere Truppe, eine viel seriösere Truppe, diese Wahl auch sehr klar gewonnen, weil sie halt was anderes dargestellt haben. Weil Leute halt Angst hatten, weil mit Poldi und diesen mit ein bisschen mehr selbstdarstellerischen, dass das vielleicht dem Verein nicht gut tut. Das heißt, du hast schon, also mein Punkt ist jetzt, du hast schon eine krasse Seriosität um den FC herum, also um die Entscheider herum. Deswegen haben sie jetzt diesen Vorstand, dieses Präsidium gewählt. Mhm. Und das ist halt diese ganze Kombination. Also es ist nicht nur immer Halligalli und Karneval über dem FC, sondern es ist auch wirklich diese harten Interessen und Business-Interessen, aber gleichzeitig Emotionalität. Das wollte ich noch einwerfen, weil du gerade Präsidentenwahl gesagt hast.
Ja, es ist auf jeden Fall total interessant, dass beim FC, also es ist auch so lustig, weil das ist, als würde man in einem lebenden Museum sein. Immer wenn es um den FC besonders gut oder schlecht steht, melden sich ja auch alle ehemaligen Spieler, die einem überhaupt noch einfallen und haben dann aber auch eine Meinung oder wollen irgendwas und die sagen nicht einfach nur, Mensch, ich freue mich, dass die jetzt so gut spielen, sondern die sagen dann, ja, ab jetzt El Maler muss für immer bleiben oder das, also das ist, es ist sehr interessant und das fand ich bei dieser Präsidentschaftswahl auch interessant, weil nach außen hin natürlich man sich Tubatekal gewünscht hätte in einer Funktion, aber je mehr du dich damit befasst hast, hast du gesehen, das scheint so ein bisschen so in Anführungszeichen alter FC Köln zu sein, was nicht an ihr lag, sondern an denjenigen, mit denen sie da im Team war. Und es war auch eine sehr geleckte Medienkampagne, um das jetzt mal einfach relativ hart zu formulieren. Und das ist dann interessant, weil ich glaube, bei anderen Vereinen hätte das verfangen. Und beim FC dann eben nicht. Da ging es dann sehr um, was lief eigentlich auf der Mitgliederversammlung.
Aber weil die Fans halt sehr gut organisiert sind, weil es die Strukturen gibt im Fanbereich. Das sind auch alles Gründe, warum der FC halt so ist, wie er ist. Mhm.
Exakt. Und mittendrin, da sitzt und steht Thomas Kessler. Und du hast als Aspekt mitgebracht, und ich kann nicht so ganz rauslesen, ob du Thomas Kessler-Fan bist. Ich zitiere einfach mal, gebt Thomas Kessler die Schlüssel zum Geißbockheim und zwar alle. Gibt es das Geißbockheim überhaupt noch? Ist es überhaupt noch ein Thema, Geißbockheim? Gar nicht mitbekommen.
Ich dachte, du guckst da FC jeden Spieltag. Hast du den Banner nicht gesehen? Ja, das muss auch zwingend ausgebaut werden, aber die Debatte wollen wir jetzt hier nicht führen.
Keine Grüngürtel-Diskussion. Und keine
Grüngürtel-Diskussion.
Ja. Hatten wir auch schon oft genug hier im Rasenfunk, das ist echt verrückt.
Ja, es ist wirklich verrückt. Nein, ich glaube, dass es einfach an der Zeit ist, Kessler die Chance zu geben, diese Position voll auszufüllen. Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die letzten 25 Jahre sind in allen Malen überschaubar, es geht immer hoch und runter und du hast halt diese Strukturen, wo viele mitreden im Verein. Ich glaube schon, dass du in so einem Unternehmen, was ja ein Bundesliga-Verein irgendwo auch ist, jemanden brauchst, der klar eine Steuerung geben muss, eine Führung geben muss, auf den am Ende des Tages auch alles zuläuft. Und ich glaube, dass Thomas Kessler sich das jetzt auch erarbeitet hat. Also er hat, weiß nicht, wie lange er Fußball gespielt hat, also war oft eher zweiter Torwart als erster Torwart, aber hat, denke, 15 Jahre Bundesliga-Erfahrung oder so hat er mitgemacht. Er ist danach bewusst im Verein geblieben als Praktikant, als Trainee, wo ich mir damals schon gedacht habe, der bleibt nicht lange Trainee. Also der, das für mich war das von Anfang an absehbar, dass der mehr wollte, aber auch mehr wollte für den Verein. Und du brauchst trotzdem Leute, die das auch für sich selbst wollen, die selbst die Macht wollen, die selbst entscheiden wollen, die selbst die Verantwortung übernehmen wollen für den Verein. Und das hat er ganz kontinuierlich langsam aufgebaut, hat die Jobs, die ihm angeboten wurden, genommen. Sportdirektor, jetzt Geschäftsführer Sport und so weiter. Es gibt drei Punkte, die wir heute besprochen haben. Erstens, der Kader war gut genug für den Klassenerhalt. Das hat er gemacht. Der Umbruch wird eine große Herausforderung. Das ist jetzt seine Challenge. Und der FC ist halt das Real Madrid des Westens oder Kölle ist Kölle. Du brauchst halt jemanden, der in diesem Umfeld auch funktionieren kann. Mhm. Und ich finde, als Verein ist das Risiko vergleichsweise gering, Kessler jetzt zu sagen, quasi, ich will ihm keinen Blankoscheck ausstellen, aber irgendwie will ich schon, also ich will ihm schon alle Schlüssel geben, weil du musst jetzt den Mut haben, in eine gewisse Richtung zu gehen, weil sonst sind wir halt wieder wie immer in diesem 7-Jahres-Rhythmus und wenn du den Mut jetzt nicht hast, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt auch, dass wir wieder im 7-Jahres-Rhythmus sind. Also ich finde es schön zu sehen, dass da jemand kommt, der das will und der auch keine Angst hat, intern und extern Konflikte einzugehen, um das zu erreichen, was er will. Also die ganze Debatte um seine Vertragsverlängerung, der spielt das alles schon ganz gut. Also ich glaube schon, dass er das Game ein bisschen besser verstanden hat als viele, was in der Bundesliga passiert. Von daher möchte ich jetzt einfach sehen, was er liefern kann. Und deswegen vertraue ich ihm dann da auch bei der Trainerentscheidung und bei der Kaderzusammenstellung. Und bin jetzt eigentlich nicht Teil des Lagers, was ich auch im Forum gelesen habe bei Rasenfunk, dass man mehr Kontrolle braucht, dass man besser, dass wir Checks and Balances brauchen, was Kessler braucht. Nee, ich glaube nicht, dass du ein Unternehmen Checks and Balances brauchst, wenn jemand Vorstand ist oder wenn jemand Geschäftsführer ist, dann muss er halt auch das Recht haben, Entscheidungen zu treffen, meinetwegen auch Fehler zu machen. Wollen wir alle nicht hoffen für den FC. Aber ich würde sagen, das ist jetzt, er hat sich das erarbeitet, das ist jetzt an der Zeit auch zu sehen, was Kessler aus diesem Verein machen kann. Und meine Hoffnung ist halt, dass er das verbindet, was wir besprochen haben. Dass er das versteht, das Kölner Umfeld, das Medienumfeld, das Karneval, dass er Spieler, die zum FC kommen, sieht, okay, können die funktionieren im Geisbockheim, können die funktionieren in dieser Stadt Köln, dass das hoffentlich auch bei den Trainern sieht. Du hast quasi auch angesprochen. Wer hat das nicht gesehen? War es Kessler? Keine Ahnung. Wenn Wagner bleibt, dann wird das, also ich glaube, dass er schon so eine Funktion, und jetzt fall nicht aus seinem Stuhl, aber ich glaube schon, dass er so eine kölsche Uli Hoeneß Funktion sein kann, der den Verein in sich trägt und alles andere erstmal nicht so wichtig ist, weil er das darstellen kann. Er kann diesen FC Köln repräsentieren.
Ja, man nimmt es ihm auf jeden Fall ab, dass ihm das Ganze nicht egal ist. Und das ist ein trauriger Befund, aber damit unterscheidet er sich von manchen Entscheidungsträgern auch schon, wo man das Gefühl hat, ne, die schweben so über den Dingen und für die ist es jetzt einfach nur ein unglückliches 1:2 und der Schiedsrichter ist eh schuld. Bei Thomas Kessler ist der Schiri zwar auch gerne mal schuld, aber halt auch aus tiefstem Herzen. Und das ist, glaube ich, die emotionale Ebene, auf der Fans dann andocken und dann dockt er ja auch an alles an, was du vorhin über den FC gesagt hast. Aber was ich mich frage, ist, es ist ja nicht nur Thomas Kessler, sondern dahinter steht ja auch eine Scouting-Abteilung, Strukturen innerhalb des Vereins. Ich weiß, dass Christian Keller jetzt in Summe nicht derjenige ist, für den sich eigene Fanclubs gründen beim FC. Aber setzt da Kessler vielleicht sogar auf Dinge auf, die Keller auch schon aufgebaut hat?
Also ich denke, man muss, also inwieweit er intern da aufsetzt, weiß ich nicht, weil ich meine auch gelesen zu haben, dass er einiges umstrukturiert hat, nachdem Keller weg war. Also allein von wer berichtet an wen und so. Was ja auch wieder für Kessler spricht, weil er klare Vorstellungen hat, wer mit wem kommuniziert und welche Reihenfolge und das dann auch auf ihn zuläuft. Was die Finanzen angeht und die Ausstellung des Vereins, muss man Keller, glaube ich, schon auch dankbar sein für seine Arbeit. Also der hat natürlich auch was übernommen damals von Werde, dass er da nicht sofort hingeschmissen hat, gesagt hat, ich ziehe das durch und versuche den Verein zu sanieren, das gebührt schon großen Respekt. Trotzdem hat es Kessler, glaube ich, geschafft, und das ist auch sehr spannend zu sehen, wenn er da als Trainee reinkommt und sich das dann halt alles angucken kann, auch langsam angucken kann, und konnte, glaube ich, sehr gut beobachten, was funktioniert unter Keller, was funktioniert unter Keller nicht. Er war ja auch schon vorher dabei, hat gesehen, was für Abläufe sonst funktioniert haben. Ich glaube, es hat ihm die Chance gegeben, dass sobald er dann halt Sportdirektor wurde und jetzt natürlich auch Geschäftsführer Sport, zu sagen, okay, ich habe gesehen, wie Strukturen funktionieren können, wie nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass er die Lösung hat immer, aber er hat Kellerjahre, glaube ich, gut genutzt, um zu lernen. Also ich glaube nicht, dass er da aktiv intern gegen Keller gearbeitet hat oder sonst was, sondern dass er das wirklich auch als Phase genommen hat, um das Verständnis aufzubauen, wie funktioniert dieser Verein, nochmal besser zu sehen aus einer anderen Perspektive, also nicht aus der Kabine. Und klar baut es immer kontinuierlich auf, aber der Kader, der den Klassenerhalt geschaffen hat, der hat natürlich schon hart Kesslers Handschrift und hat in dem Sinne nicht mehr so viel mit Christian Keller zu tun. Mhm.
Wie groß würdest du die Wahrscheinlichkeit in Prozenten ausdrücken, dass wir in, keine Ahnung, 3 bis 4 Jahren über den FC sprechen und sagen, der eigentliche Königstransfer, das war gar nicht Saad El-Maler zu, keine Ahnung, wohin er wechselt, sondern der eigentliche Königstransfer, das war Tim Steiten, der in diesem März gekommen ist. Der kommt ursprünglich aus Bremen, war dann ganz lange bei Leverkusen als Kaderplaner unterwegs und war zuletzt technischer Direktor bei West Ham, und von denen ist er dann jetzt zum FC gekommen und ist dort eben Direktor Kaderplanung und Recruiting. wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass er vielleicht so ein Stil war? Weil ich weiß, dass Steiten schon einen guten Ruf hat in der Branche.
Ja, tue ich mich ehrlich gesagt schwer, weil ich da keine abschließende Meinung
Fehlt
habe.
Fehlt das Gefühl, Kader, ich mag's schon, ja.
Nee, was der Kaderplaner angeht. Also. Weil du hast immer wieder die Geschichten, okay, das ist ein mega guter Kaderplaner, das ist alles nur, weil der jetzt den Kader so gescoutet hat oder keine Ahnung. Entschuldige jetzt bitte, aber wie heißt der Kollege nochmal, der jetzt nach Dortmund gegangen ist? Brok, ne? Aus Elversberg?
Brok, genau, Nies Ole Brok. Brok,
auch so ein Beispiel. Wie heißt Pilar war jetzt von Bayern zu Werder gegangen. Mhm. So, es gibt immer überall bei uns dieses ganz lange Jörg Jacobs ist the brain. Der findet die ganzen Spieler. Ich glaube, die haben eine wichtige Rolle. Es muss aber dann ins Konzept passen. Und ich hoffe natürlich, dass das in einer gewissen Art und Weise Königstransfer war. Ich glaube, am Ende des Tages ist aber alles, was passiert und was jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, zahlt auf Kesslers Konto ein. Also, wir haben diesen Kader im letzten Sommer ohne Herrn Schenten gebaut. Es wird sich jetzt zeigen, wer als Trainer bleibt oder wer als Trainer kommt. Und klar, du musst die richtigen Spieler haben. Aber nochmal, ich glaube, Scouting, Kaderplaner ist eine wichtige Rolle. Aber das funktioniert auch nur solange das Konstrukt funktioniert. Und mit Jörg Jacobs hatten wir dann im Endeffekt ja auch nicht die besten Erfahrungen.
Ich habe den Namen leider gerade vergessen. Wie hieß nochmal der Spieler, wegen dem es die Transfersperre gab?
Potocnik.
Ja, genau.
Ich hoffe, das hat sie ausgesprochen.
Ja, genau, Potocnik. Da war ja Jörg Jacobs, war der ja auf jeden Fall involviert. Aber gut, ich will nicht
und
wieder.
Ja, natürlich auch sehr viel profitiert davon, dass Jörg Schmadtke eigentlich da war und der halt das große Schiff gesteuert hat. Und dann war es immer, ja, Jörg Jacobs war der Monster-Move von Schmadtke, dass er Jörg Jacobs aus Hannover geholt hat. Mhm. Ich glaube, dass viel des Erfolgs eher mit dem Namen Jörg Schmadtke verbunden war als Jacobs. Aber gut.
Gut. Ich glaube, damit haben wir aber eigentlich den aktuellen Stand bei Thomas Kessler auch ganz gut abgebildet. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, kannst du auch kurz beantworten, wenn du magst. Bist du mit der öffentlichen Kommunikation von ihm zufrieden?
Zufrieden, ja. Also ist jetzt nicht herausragend, aber ist auch nicht schlecht. Also auch da sieht man, dass er lange dabei ist, dass er die Rolle ausfüllt. In der idealen Welt wünscht er was anderes, obwohl, weiß ich gar nicht. Also ich bin echt schon zufrieden, weil ich auch den Aspekt, den du beschrieben hast, dass er sich herrlich drüber aufregen kann, wenn der Schiedsrichter uns wieder verpfeift, das gehört ja ein bisschen dazu. Du willst ja auch sehen, dass er gewinnt. Mhm. Und ich teile jetzt mal eine Anekdote und ich wünsche Herrn Werle auch persönlich immer alles Gute. Aber dass wir eine Zeit lang einen Vorstand hatten, der bei den eigenen Toren noch nicht mal gejubelt hat oder aufgesprungen ist, sorry, es tut mir echt leid. Also da fehlt's. Wir sind der FC, ja. Muss man im Herzen dabei sein, muss ein Gefühl haben. Und das hat der Kessler auch. Klar, er wird wahrscheinlich auch Medientraining machen und so, aber alles in allem ist der Auftritt okay. Habe ich kein Problem mit.
Dann sind wir ja aber schon quasi bei deinem letzten Aspekt, bevor wir noch Awards vergeben. Du forderst eine Coaches-Challenge, weil du nicht zufrieden bist mit dem Videobeweis. Ich habe jetzt
und
nicht
zwar
mehr.
Jetzt.
Ja, genau, und zwar jetzt möchtest du sie. Ich habe nicht mehr alle Entscheidungen vor Auge. Ich weiß aber, dass es ein großes Thema war bei FC-Fans und ich weiß vor allem, dass es in der Phase, in der der Klassenerhalt noch nicht gesichert war, durftest du nichts über den FC sagen, ohne immer dazu zu sagen, sie hatten aber auch da und da und da hatten sie mal Pech. Ansonsten sind die Leute sauer geworden. Weiß ich, weil die Leute sauer geworden sind, weil ich das nicht immer dazu gesagt habe. Also sag mir nochmal, was waren denn die für dich großen Themen und löst das wirklich eine Coaches-Challenge oder ärgerst du dich dann nicht im nächsten Jahr drüber, dass die alle an den Monitor gegangen sind und dann trotzdem noch die Fehlentscheidung getroffen haben?
Ja, das wäre natürlich das absolute Drama, wenn sie trotzdem die Fehlentscheidung treffen, aber das wird ja damit verhindert. Also generell musst du wissen, dass Entscheidungen immer gegen den FC getroffen werden, also egal, ob jetzt Videobeweis oder nicht, ja. Da einfach wird immer alles gegen uns entschieden. Das hat auch jeder FC-Fan so verstanden, von daher braucht man das auch gar nicht objektiv zu beurteilen. Es ist einfach so, dass es System ist rigged. Ich schreibe gerne in WhatsApp und Signal-Gruppen, bei den Bayern hätten sie das gepfiffen oder Bayern hätte es einfach nicht gegeben. Ich mache es nur an einem Beispiel klar und das Spiel hat mich auch recht richtig gefrustet. Das war übrigens wieder ein gutes Wagner-Spiel gegen Leverkusen zu Hause. Und Leverkusen war auch grottenschlecht, muss man ehrlich sagen. Ja. Und dann pfeift er da diesen Handelfmeter. Und Der Elfmeter, der keiner war. Ja, und vor allem, er geht nicht raus, um sich anzugucken. Und dann muss die DFL oder DFB oder wer auch immer zuständig ist, ständig nach dem Spiel und sagen, ja, das stimmt, also blöd gelaufen, also war ich kein Elfmeter. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir den Videobeweis haben und ich bin absolut kein Videobeweis-Hater. Es ist okay, dass das eingeführt wurde, aber ich habe jetzt ein paar Jahre in Amerika verbracht und was eigentlich in jedem Sport da mittlerweile die Coaches Challenge und ich finde sie so einfach umsetzbar. Also es kommt dann immer erstmal, also die Idee wäre, pro Halbzeit kannst du einmal challengen. Ja, hast du irgendwie eine Karte oder was auch immer. Das heißt, in der Situation, wo der diesen Elfmeter für Leverkusen pfeift, wirft René Wagner seine Karte auf den Platz und der Schiedsrichter muss an den Monitor gehen und sich das angucken. Natürlich kann er immer noch falsch entscheiden, aber er hat ja die Bilder nicht gesehen. So, wenn er das immer noch falsch entscheidet, dann müssen wir auch mal drüber.
Du wirst nur noch wütender werden, ich sag's dir. Die werden dann trotzdem harte Fehlentscheidungen dabei haben, weil es offenbar unvermeidbar ist. Es ist nicht so, dass die böse sind oder dumm. Das passiert, glaube ich, leider einfach.
Das ist alles richtig. Das sehe ich auch so. Aber warum sie sich das nicht nochmal selber angucken? Weil du argumentierst ja, jetzt macht ja keinen Unterschied. Also, ob er jetzt auf den Knopf kriegt, aus dem Keller. Nee, ist alles safe. Deine Entscheidung war richtig. Und selber nochmal hingehen und sich das selber nochmal anzuschauen. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied.
Er hat halt die falsche Bewegung gemacht. Also es war, glaube ich, Tobias Welz und es ging um das Handspiel, wo Tobias Welz noch andeutet, der Arm ist rausgegangen und es stimmt gar nicht, der Arm war angelegt und er wurde auf der T-Shirt-Linie, oberhalb der T-Shirt-Linie getroffen. Das ist dann die Diskussion, die kann man führen, aber es war keine Vergrößerung der Körperfläche. Und er hat halt die Bewegung, mit der er gezeigt hat, deswegen habe ich gepfiffen, die hat eigentlich nicht zum Vergehen gepasst. Da hätte der Video Assistant Referee, der aber wahrscheinlich die Bewegung gar nicht gesehen hat, weil der war da mitten im Check, der war ganz tief in Zeitlupe Nummer 3 davon, da hätte man reingehen sollen.
Hätte man, und ich glaube, dass man auch von anderen Sportarten lernen kann und zumindest in der NBA und auch in der NFL ist es mittlerweile gang und gäbe, dass die kurze Challenge hat. Und natürlich ist die Dynamik in den Sportarten andere als im Fußball, das sehe ich auch alles ein. Aber dem Trainer die Chance zu geben, einzugreifen, warum nicht? Ich meine, was hat man zu verlieren?
Das kann ich dir genau sagen, was man zu verlieren hat. 89. Minute, es geht hin und her.
Ja, habe ich vorbereitet.
Auswärtsteam.
Letzte fünf Minuten darfst du keine Coaches Challenge machen.
Okay, alles klar.
Ist in der NBA, ist ja, in der NFL auch genauso, ein 2-Minute-Warning.
Dann wird aber auch alles gecheckt, dann ziehen sich die letzten 5 Minuten.
Du kannst es auch überlegen, sagen, okay, wenn du die Challenge machst, also verlierst du ein Wechselfenster. Man kann es sich überlegen, aber die Option, irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren zwischen Keller und Schiedsrichter, dass es diese Fehlentscheidung noch gibt. Okay, Fehler sind menschlich, whatever, ja, aber ich glaube, man sollte nicht aufhören zu versuchen, das System zu verbessern.
Ja, das sehe ich auch.
Und ich sehe keinen negativen Aspekt, das mal auszuprobieren. Also es wird ja dann auch nicht gleich als sofort zum ersten Spieltag in der ersten Liga eingeführt, sondern wie immer testet die UEFA, FIFA das dann in irgendwelchen anderen Ligen und dann wird man sehen, ob es funktioniert. Aber also das Spiel hat mich so aufgeregt und dann diese Hilflosigkeit auch auf der Bank, die du dann ja siehst, also das wird ja dann auch immer sehr schön eingefangen. Die haben ja auch alle ihre iPads dabei, was heißt, die sehen die Situation ja auch. Das Einzige, was sie machen können, ist den vierten Offiziellen anzubrüllen. Das bringt natürlich auch nichts. So, also.
Man muss aber auch sagen, also ich verstehe das total und das war super ätzend. Aber der FC hatte 25-8 Schüsse in dem Spiel. Allein El Mala hatte diese Riesenchance.
Das Spiel, es geht mir jetzt nicht. Also okay. Das Spiel hat mich auch so aufgeregt. Ja,
das denke ich nämlich.
Trotzdem verändert das total die Dynamik des Spiels. Aber es war jetzt nur ein Beispiel dafür, wo René Wagner keine Sekunde gezögert hätte, zu sagen, okay, ich challenge das. Mhm. Ich will, dass du rausgehst und das dann mal anguckst. Und da kann man sicherlich auch viele andere, keine Ahnung, Bayern, Champions League Halbfinale, der Elfmeter, im Hinspiel.
Ja, ist einer. Ja. Hätten sie gechallenged, wäre trotzdem einer gewesen, hätten sie sich genauso aufgeregt.
Aber
ich weiß, was du meinst.
Ja, Madrid, keine Ahnung. Es verlagert den Verantwortungsbereich auch nochmal ein bisschen. Mhm. Und
wir haben es mitgenommen. Was ich schön finde, ist, dass wir damit das Schiedsrichterthema noch kurz mit drin hatten, weil es gehört zu dieser FC-Saison. Wir müssen es aber, Gott sei Dank, weil der Klassener halt geschafft ist, jetzt auch nicht größer machen, ehrlicherweise. Stattdessen können wir in die Awards reingehen, denn das wird ja auch schon mal gar nicht mehr so einfach. Also du darfst jetzt noch küren, deinen MVP, deinen Unsung Hero, deinen Moment der Saison und ganz zum Schluss dann die Saison als Emoji. Ich freue mich auf alles vier, ehrlich gesagt schon. Wer ist denn dein MVP geworden? Ich glaube, da habe ich vorhin schon ein bisschen was rausgehört. Reimt sich, glaube ich, auf Schmielinski.
Ja, es war sehr schwer, aber es reimt sich nicht auf Schmielinski, sondern El Mala, the hype is real. Also ich meine echt, der kam aus der dritten Liga und wenn man sich die ganze Saison nochmal anguckt und jetzt das Tor gegen die Bayern anguckt, das Tor, also wie er zum Schluss auch einfach mit einem Selbstbewusstsein auf dem Platz gestanden hat. Ich war bei Union im Stadion. Also das ist nicht mehr der Junge, den wir aus der dritten Liga am ersten Spieltag oder zweiten Spieltag mal reingeschmissen haben. Der hat eine Entwicklung hinter sich und das trotz dem ganzen Hickhack mit Kwasniok, obwohl er eigentlich hätte abheben können schon längst, weil Nagelsmann ihn mal eingeladen hat und so. Und also der hat mittlerweile eine Ausstrahlung, wo du weißt, der hat sein Limit noch nicht erreicht und er hat unheimlich viele wichtige Tore für uns geschossen. Von daher kam ich am Ende des Tages nicht an ihm vorbei als MVP.
Ich habe eine Statistik zu ihm, die alles zusammenfasst, was in dieser Saison passiert ist und vielleicht auch schiefgelaufen ist. Saïd El Mala ist mit 13 Toren auf dem geteilten 7. Rang der Liga. Es gibt 15 Spieler, die mehr Minuten als er auf dem Feld gestanden sind im Kader des 1. FC Köln. Er ist auf Platz 16 nach Minuten und er ist der 7. Torschütze der Liga. We rest alles, our case.
Alles gut in der Premier League, Said.
Ja, aber wirklich. Und auch Lukas Kwasniok, viel Spaß in der 3. Liga. Nee, wissen wir jetzt nicht. War ein bisschen polemisch. So, jetzt dann dein Unsung Hero.
Ja, der reimt sich auf Schmielinski, weil ich finde einfach, dass er nicht genug besungen wird. Also ich glaube schon, dass es im FC-Umfeld oder bei den FC-Fans keine Debatte gibt und alle ihn wirklich auch wertschätzen. Aber trotzdem medial fällt er einfach zurück. Also El Mala sowieso, ja. Dann Ragnache, auch Schwebe als Kapitän und wurde auch im Forum als Unsung Hero vorgeschlagen, Schwebe. Aber ich muss sagen, für die Saison, die Kaminski gespielt hat, für die Minuten, die er abgespult hat, hat jedes Spiel gemacht, er hat immer Leistung gebracht. Und dann sah Kessler nach dem Pauli-Spiel in so einem Nebensatz, ja, ich glaube, wir ziehen jetzt auch die Option. Also anstatt da, keine Ahnung, da würde ich eine Pressekonferenz machen am Geisbockheim oder was weiß ich. Also dieser Typ und auch so mega sympathisch, also diese Kombi, dass so ein Spieler jetzt eine Saison für den FC das Trikot getragen hat, ganz, ganz starke Leistung. Und wir haben es vorhin ganz am Anfang angesprochen, er durfte oft nicht da spielen, wo er eigentlich am stärksten ist. Trotzdem immer Leistung gebracht. Oft die meisten Kilometer abgespult. Top-Typ.
Stand immer in der Startelf, hat die 18 meisten Schüsse abgegeben, ligaweit. Er hatte ein bisschen Pech bei den Assists sogar. Also statistisch gesehen hat er 6 Tore vorbereitet. Es wurden aber nur 3 draus. Das heißt, seine eh schon guten Zahlen eben mit den Toren und den Assists, die hätten sogar noch besser sein können. Also 7 Tore waren es am Ende und eben 3 Assists. Ja, Jakub Kaminski, absolute Legende, muss man echt sagen. Und soll ich dir was sagen? Ich kenne ja wirklich durch den Rasenfunk genügend Wolfsburg-Fans, die wussten es alle. Die wussten es wirklich alle. Niemand beim VfL Wolfsburg, den ich kenne, hat gesagt, krass, ich erkenne diesen Kaminski nicht wieder, sondern die haben alle gesagt, ja, weil die Vollidioten halt den einzigen verkaufen, der sich wirklich immer reinhaut. Und ja, gut, aber das ist halt auch der VfL Wolfsburg in der nutshell.
Cenguye Kuba, sag ich nur.
Und dann der Moment der Saison.
Habe ich auch lange überlegt, habe ich auch im Forum gesehen. Natürlich gibt es viele Argumente zu sagen, dass der Treffer von Ragnar Ache der absolute Moment der Saison war. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, das 3:1 gegen Bremen zu nehmen. Also quasi der Schlusspfiff oder das 3:1, das Johannesson dann schießt, weil es war die ganze Saison in der Nutshell eigentlich. Du kriegst einen Elfmeter, eine rote Karte. Trotzdem sind wir ganz ängstlich, fangen uns dann noch einen Elfmeter und müssen zittern und stehen 12-mal frei vom Tor und legen nochmal nach links und nach rechts und machen es nicht. Und diese Anspannung und die Erleichterung. Und ich muss das jetzt auch sagen, weil ich im Stadion war. Deswegen war es natürlich auch gefühlt der Moment der Saison. Und dann fällt der Druck ab. Alle wissen eigentlich, wir haben es geschafft. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher. In der WhatsApp-Gruppe geht's los. Zum noch 6 Punkte zur Conference League oder sowas. Es ist für mich der Moment der Saison, weil wir da das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben, den Klassenerhalt. Und ja, da war die Saison eigentlich durch.
Verstehe ich total. Und dann bin ich jetzt sehr gespannt darauf, welches Emoji beschreibt denn dann diese Saison?
da nehme ich wiederum das legendäre Tor, das hoffentlich auch Tor des Jahres wird, von Ragnar Ache. Ich weiß nicht, ob du dich an die Reaktion von Cenk erinnern kannst, Innenverteidiger.
Ja, der so völlig fassungslos guckt, glaube ich, oder? Er greift sich an den Kopf.
Ja, und ich habe jetzt nur, also die englische Beschreibung ist Face Screaming in Fear, aber du kennst dieses Emoji, wo die beiden Hände so hoch gehen, so.
Ja.
Ja. So sieht er halt auch in dem Moment aus und deswegen möchte ich jetzt gar nicht ein philosophisches Emoji von wegen Baustellen und sowas, das kann man auch alles machen. Aber für mich ist das eigentlich, glaube, das bleibt hängen, weil dieses Tor einmalig war und es gibt ja auch den Zusammenschnitt, was der Schiedsrichter gesagt hat und so. Aber diese Reaktion von Cenk, und sie haben es auch nochmal nachgestellt und er hat auch das gesagt, dass er, als er nach Hause ankam, immer noch nicht glauben konnte, dass dieses Tor so gefallen ist, macht ihn sympathisch, macht den Verein sympathisch und von daher ist das für mich das Emoji der Saison.
Also ich hätte eigentlich fordern sollen, dass es alle Gäste nochmal nachstellen. Es ist quasi das Emoji, das ein bisschen aussieht wie der Schrei von Edvard Munch. Ich glaube, daran ist es auch so ein bisschen angelehnt. Ja, Eike, kaum zu glauben, aber wir haben es tatsächlich geschafft, damit durchzukommen. Und das ist nicht so einfach, weil beim FC kannst du wirklich ganz easy 3 Stunden sprechen. Gibt's noch irgendwas, was du, ich weiß ja, dass du dich wirklich akribisch vorbereitet hast, was dir noch wichtig ist?
Ich habe hier zwar noch 10 Seiten zu liegen, aber
ja, das dachte ich mir.
Nein, nee, alles gut. Also, dann hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer. Sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Da gibt's dann zu jeder Sendung einen eigenen Thread. Und ja, da wird auch Eike mitlesen, wie ihr es gerade schon ja gehört habt. Und dann danke ich euch natürlich auch, dass ihr diese Sendung hier möglich gemacht habt. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In der Folge möchte ich mich bedanken bei HSV Lenz oder HSV Flens, bei Infopost 253, bei Max, bei Alge Art, bei Alexander und bei Haraldinho. Sie alle haben uns unterstützt. Ihr könnt einfach auf rasenfunk.de gehen und dort auf den Unterstützen-Button klicken. Und da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diese Folge hier weiterempfehlt. Das jetzt ist der Start in den Rasenfunk Royal. Ab jetzt wird fast jeden Tag werden 2 Sendungen erscheinen. Im Audio schon immer morgens verfügbar sein. Und bei YouTube muss ich das so ein bisschen stückeln, über den Tag verteilen. Und ehrlicherweise auch dann veröffentlichen, wenn ich gerade nicht irgendwelche anderen Aufzeichnungen habe. Es geht los. 21 Sendungen in 10 Tagen. Ich wünsche uns allen viel Spaß dabei. Bis bald. Werdet oder bleibt gesund. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Ha ha ha!